Ich mache jetzt schnell die Aufnahme an, damit wir nichts mehr verpassen von dem Gold, was hier geredet wird.
Das ist wirklich gut, ja. Nein, aber wirklich, wer will uns denn nicht dabei haben bei den ganzen guten Partys?
Ja, ich denke es mir auch, wenn die wüssten, wie viel Spaß das macht mit uns.
Ja, wie viel Spaß man mit uns haben kann, wie unterhaltsam wir sind. Ja. Jetzt. Und wie gut wir Champagner trinken können und Austern schlürfen.
Jetzt alle, also worum geht's? Es geht um die Berlinale, meine lieben Zuhörenden. Hallo in die Runde, hallo Karin, hallo Bill, hallo alle.
Hallo Judith. Mensch, du auch hier in diesem Call. Wie schön, wie schön. Nein, Judith und ich, wir würden wirklich gerne auf die Berlinale. Mhm. Wir möchten zu den Partys, ich meine, zur Berlinale kann man ja einfach gehen. Das ist ja kein Problem, wir kaufen uns Tickets, wir sind da. Aber wir wollen ja auch auf die Partys, wir wollen ja feiern mit Matthias Schweighöfer und wie sie nicht alle heißen. Und da möchte ich aber, und Lars Eidinger, da möchte ich aber dran sein, das sage ich mal. Wenn der auflegt, da will ich aber da sein. Also wer mich da nicht einlädt, ist selber schuld.
Mhm. Das denke ich auch. Wir machen die Party groß. Also da wird der Dancefloor angezündet und alles.
Absolut. Ich habe gute Tanzmoves und wir sind Unterhaltung pur. Ich sag's, wie es ist.
Ja. Da sind wir uns einig.
So.
Deine Haare sind ja jetzt auch neu.
Die Haare sind neu. Auch die Haare haben Star-Potenzial, sage ich. Ich sag's, wie es ist. Wie schön ist bitte das Leben, wenn man so Freunde hat, die einem so Dinge ermöglichen. Ich hatte ja Geburtstag und ich habe mir natürlich nichts gewünscht, wie man das so immer macht und sagt, nee, man hat ja nie Wünsche so. Aber man hat ja Freunde, die einem zuhören und die gut zugehört haben und wussten, ich wollte so, so gern zu einem richtig, richtig tollen Friseur, zu einer tollen Friseurin hier in Hamburg gehen, Silvi Mais, Lotta Stichler, ganz viele andere, alle gehen dahin, weil
Karin
sie...
Karin Eckold geht da auch hin.
Karin Eckold auch, vom Bradshaw Club. Weil sie die Meisterin des Blonds ist, also wer blonde Haare haben will, geht in diesen Salon und ich muss sagen, ich liebe mein Haar, ich fasse es auch die ganze Zeit an.
Sieht toll aus.
Und ich wurde unterstützt bei diesem Vorhaben, weil durch auch meine Arbeitslosigkeit war das jetzt an sich nicht die beste Idee zu sagen, Mensch, ich gehe jetzt hier mal zu einem richtig tollen, aber dadurch auch nicht ganz günstigen Friseur. Und bin jetzt aber sehr, sehr dankbar für die Situation, weil ich jetzt mit neuem Haar ins neue Lebensjahr gestartet bin und dank meiner Freunde auch, die mich da einfach unterstützt haben. Und ich kann nicht genug Danke sagen. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich hatte einen kleinen emotional Support-Hund auf dem Schoß. Also besser geht's nicht. Ich wollte den Hund auch mitnehmen. Ich sag's, wie es ist.
Das ist schön. Das ist gut, dass es so gut funktioniert hat alles. Und das sieht auch einfach nur fantastisch aus.
Ja. Ja, ich möchte mich die ganze Zeit angucken. Ich habe schon einfach Videos gepostet, random. Einfach nur, weil ich meine Haare zeigen wollte. Ich wollte einfach nur zeigen,
wir waren alle schon da.
Haar.
Wir waren alle schon da.
Ja, ich liebe es.
Ja, danke euch übrigens auch einmal für die ganzen Kommentare, die ihr geschrieben habt mit den Hot Takes und den Fun Facts und so. Also das war genau das, wonach wir gesucht haben. Wir schauen mal dann, was daraus wird. Ihr werdet es auf jeden Fall mitkriegen im April. Und wir sagen euch dann Bescheid. Ihr werdet es mitkriegen. Wir werden es auf allen Kanälen, werden wir es da herausposaunen, was damit zu tun hatte. Wir sind auf jeden Fall aufgeregt und wir freuen uns.
Ja, wir freuen uns.
Was wird? Wir haben ehrlich gesagt, wir sagen das nicht mehr, ne? Wir sagen das nicht mehr.
Nein, machen wir auch nicht mehr.
Ja, also dann.
Aber wir freuen uns trotzdem.
Wir freuen uns sehr. Chris North hat ein Interview gegeben und boy oh boy, ich habe so viele Notizen dazu. Wir können das hier gar nicht besprechen. Das wird eine Sonderfolge, Karin. Es war einstündiges Interview, bisschen mehr, mit Kara Meyer Robinson. Ich kannte die gar nicht. Die hat einen Podcast, der heißt Really Famous und die interviewt halt immer wirklich famous people. Also da sind wirklich so Leute wie Jetzt habe ich alle Namen vergessen,
jetzt, wenn man
die
sagen
da
muss,
waren.
Ne?
Also sie interviewt auf jeden Fall halt richtig famous people. Chris North war jetzt auch da und der Titel dieser Folge war auch schon Chris North Opens Up. Also es war schon klar, es geht da auch darum, dass er jetzt mal was spricht über diese ganze Situation, die da war. Und wir können hier gar nicht in die Details gehen. Es geht ja darum, dass es Allegations gab, Vorwürfe gab von zwei Frauen, die anonym geblieben sind, die gesagt haben, er war sexuell übergriffig. Und es ist wirklich also ein Thema, das viel, viel mehr Zeit und Raum braucht, um das zu besprechen. Die ersten Sachen, die ich so beim Sehen mir gedacht habe, waren so, wow, er ist einfach 71, wow. Ich finde, er wirkt nicht wie andere Leute, an die man vielleicht denkt, wenn man an die Zahl 71 denkt. Also er ist echt irgendwie fit, er ist jung, er ist auch witzig, was mir auch so allein von seinem Verhalten und wie er rüberkam, aufgefallen ist, er lacht manchmal richtig so breitbackig. Also man sieht so richtig seine Zähne und er lacht. Und da dachte ich so, das ist krass, wenn man einen Schauspieler sieht, dann privat und er dann so Dinge zeigt, die eine Rolle, in der wir ihn kannten, nie gezeigt hat. Weil als Big lacht er manchmal, aber so wie da hat er nie gelacht. Und das fand ich interessant, solche Facetten dann zu sehen. Aber klar, er ist ja auch ein anderer Mensch. Und es gibt so viele Eindrücke, die ich hatte. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie da rausgehe und sage, ich habe jetzt eine feste Meinung. Also ganz prinzipiell, und das ändert sich auch nach diesem Interview nicht, bin ich ja grundsätzlich eher immer auf der Seite, wenn Leute sich trauen und was sagen, in erster Linie glaube ich denen erstmal. Jetzt nicht auf Tod und Gedeih, auch nicht auf Biegen und Brechen, wenn sich irgendwann rausstellt, dass auch jemand gelogen hat oder so, dann ist es nicht so, als würde ich da bis zum Ende immer auf der Seite bleiben, wenn das nicht mehr haltbar ist. Aber auch in diesem Fall sehe ich das so und glaube erstmal diesen Frauen, die da gesprochen haben. Und was er in diesem Interview halt macht, also er sagt jetzt nicht sowas wie sorry oder sowas, sondern er spricht eigentlich die ganze Zeit nur darüber, dass er enttäuscht darüber ist, dass niemand mit ihm geredet hat, bevor dieses Statement veröffentlicht wurde. Das haben ja Kristen Davis, Cynthia Nixon und Sarah Jessica Parker rausgegeben. Und anscheinend, ich weiß gar nicht, ob das vorher schon bekannt war, ich wusste es nicht, aber anscheinend hat niemand ihn kontaktiert, bevor dieses Statement kam. Und das ist was ihn wohl sehr verletzt hat, was ich aber auch verstehen kann. Also er meinte, ne, wir haben jahrelang gearbeitet miteinander, wir hatten eine enge Beziehung und hatten diese krasse Reise mit Sex and the City zusammen und sie haben, also das ist der Vorwurf von ihm, ich sage das einfach mal, lass das im Raum stehen, sie haben nur Brandmanagement betrieben, um die Marke zu schützen und dabei die Menschlichkeit verloren. Und sieht sich da eigentlich als ein, also er sagt zwar, nein, ich bin kein Opfer, aber eigentlich alles, was er sagt, sagt, ich bin hier das Opfer von unfairen Umständen und es war alles anders und meine Seite der Geschichte ist eine andere und wenn mich mal einer gefragt hätte, hätte ich alles erklärt, ich war dabei. Was mich am meisten getroffen hat, war, eine Halbwahrheit ist eine Lüge, wo ich dachte so, also es ist jetzt nicht so, dass ich das gesehen habe und irgendwie mir denke, ich weiß jetzt alles darüber, also da wird auch, wenn wir die Sonderfolge machen, brauchen wir noch viel mehr so tiefen Recherche, wirklich, damit wir einen Eindruck haben, weil wir wollen ja hier nicht auch einfach nur Meinungen posaunen, sondern gehen das ja eher schon journalistisch an und da ist Karin ja auch besonders professionell drin als Journalistin und das wäre auch mein Anspruch daran, wenn wir das Thema hier besprechen. Mein Eindruck jetzt nach diesem Video, was ich gesehen habe, insgesamt war, er versucht sich zu schützen, er stellt sich auch da oder er redet viel über sein Erlebnis in den letzten 5 Jahren, was das mit ihm gemacht hat und wie schlimm das für ihn alles war. Kein Wort über diese Frauen, die da was gesagt haben. Wahrscheinlich, weil das auch vielleicht schon in Richtung Eingeständnis dann gehen würde oder er hätte das Gefühl, es würde in Eingeständnis gehen. Aber ich denke mir, sowas wäre ja auch möglich. Ne? Selbst wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht schuldig, was diese Vorwürfe angeht, könnte man ja sagen, es tut mir leid, wenn jemand nach einem Treffen mit mir das Gefühl hatte, zum Beispiel, er wäre so. Ne? Aber ich denke, da kommen also vielleicht so als abschließenden Gedanken, weil das ist wirklich zu viel und da jetzt in die Tiefe zu gehen in einem Aspekt, das funktioniert nicht. Aber ich glaube, was vielleicht so mein Eindruck war im Großen und Ganzen, ist, dass er aus einer Generation kommt, die unter Vergewaltigung was ganz Bestimmtes versteht und in seinen Augen hat er das, was er darunter versteht, nicht getan. So. Weil er sagt auch sowas wie, ja, Vergewaltigung, ich finde, das ist das hässlichste Wort der menschlichen Sprache. Also er sagt immer human language. Rape is the ugliest word in the human language. Ich gar nicht richtig verstehe, was das heißen soll. Eigentlich ist es ja Englisch, ne? Und will das auch nicht sagen und distanziert sich auch sehr stark davon. Und das erinnert mich halt an diese ganzen Leute, die sagen, was? Nein, Vergewaltigung. Und die halt das Gefühl haben, dass es immer geht immer nur mit Gewalt und mit Überwältigung und mit strampeln und irgendwie halt mit auch mit einer Intention, mit einer gewaltvollen. Und die nicht verstehen, dass es auch Nuancen gibt, in denen das gar nicht so aussieht. Vielleicht versuche ich hier jetzt mal den Punkt zu machen.
Aber vielen Dank, Judith, dass du das mitgebracht hast. Und gerade der letzte Aspekt, ich sag's wie es ist, ich war gerade noch auf Toilette und was mache ich auf Toilette? TikTok scrollen. Und habe dazu witzigerweise zu dem Wort, also Rape, eine Studie von jemandem gesehen, wo es darum ging, also es war eine englische Studie, anscheinend. Also auf jeden Fall eine englischsprachige. Es ging nicht um das Wort Vergewaltigung, sondern das englische Wort. Mhm. Wo es darum ging, zu sagen, naja, ganz allgemein, wenn es zu erzwungenem Sex kommen würde und es hätte aber keine Nachteile für denjenigen, also man würde es nicht anzeigen, es würde niemals rauskommen, würde man das dann tun, also als sehr verallgemeinernde Aussage. Und dann, also es wurde aber von erzwungenem Sex gesprochen. Mhm. Und dann haben über 30% gesagt, ja, sie würden das tun oder auf jeden Fall nicht für schlecht erfinden und oder befinden. Wo es dann darum ging, aber zu sagen, ob sie sich dann als Vergewaltiger, also ob sie das als Vergewaltigung betiteln würden, dann waren es nur noch wenige. Also es waren verschwindend geringe Anteile, die gesagt hätten, das ist eine Vergewaltigung. Obwohl es um erzwungenen Sex geht. Also gegen den Willen von jemanden zu handeln, das ist in Ordnung in dem Sinne. Aber das als Vergewaltigung zu betiteln und die dann im Umkehrschluss als Vergewaltiger, das ist nicht in Ordnung.
Ja.
Und das fand ich wahnsinnig interessant, weil wir sind da nämlich genau bei diesem Punkt von, dass viele gar nicht verstehen, was damit eigentlich gemeint ist, dass man damit einen, wie du schon sagst, so einen monströsen Begriff, dass das ist wie, du zerrst jemanden in den Busch und
jemand ist gefesselt. Diese
Horrorvorstellung.
Jemand hat ein Messer am
Hals.
Ja,
genau, du wirst gefesselt und bist da und es wird geschrien und gestrampelt und keine Ahnung was und da wird dir, was weiß ich nicht, was angetan. Mhm. Auch die Intention, also es geht um auch bei denen um die Intention, da geht es um Überfallen, Raub, Dinge also, und was du nicht
Verbrechen
dir alles ausdenken
eigentlich.
Kannst.
Es geht um Verbrechen.
Verbrechen. Ja. Aber wenn es darum geht, einfach zu sagen, du erzwingst einen sexuellen Akt. Mhm. Nee, das ist ja dann eine Grauzone.
Ja, also.
Denkst du, ey, sorry, worüber reden wir hier gerade? Aber es ist interessant. Also ich finde das gut, dass es solche Studien gibt und sowas, weil man ja immer mehr so an den Kern von Dingen kommt, weil man ja manchmal auch einfach das Gefühl, man redet dann aneinander vorbei. So, ne? Du sagst, Vergewaltigung ist scheiße. Jemand sagt, ja, das finde ich auch. Mhm. Aber wenn man dann mal näher reingeht, dann ist so, ach so, nee, das ist ja, mein Gott, kann ja mal passieren in dem Sinne. Also, finde ich,
oder
fand
sowas
ich auf jeden Fall sehr
wenn
interessant.
Wenn du dich nicht gewehrt hast, kann es ja so schlimm nicht gewesen sein und so. Also als gäbe es nur ganz schlimm und ganz gewaltvoll. Und als wäre das nicht schlimm, wenn du zum Beispiel währenddessen das Gefühl hast, ich kann jetzt nicht Nein sagen.
Ich kann nicht Nein sagen. Es gibt auch einfach das Gefühl von Erstarren.
Ja, ja,
also,
genau. Oder das, ne?
Es gibt einfach, das,
es gibt ja
das,
so viele.
Das passiert.
Ja. Und das, deswegen da.
Es gibt so viele Situationen.
Würde ich mich richtig gerne, also auch mit dem, was er so gesagt hat, weil ich glaube, das habe ich hier noch nie irgendwie erwähnt bisher. Aber ich bin vor vielen Jahren ganz, ganz tief reingesprungen in das ganze Feld von Körperspracheanalyse und so Verhörtechniken und eben das, was vor allem in der Praxis bei so halt so Ermittlungen und Kriminalistik und so genutzt wird, um herauszufinden, ob jemand die Wahrheit sagt, obwohl das ist eigentlich schwammig. Eigentlich geht es nicht darum, ob jemand die Wahrheit sagt, sondern ob jemand was verbirgt. Und ich habe so viele Sachen in dem Interview gesehen, wo ich halt dachte so, das ist irgendwie, ja, sehe ich da was verborgen wird, beziehungsweise wo was Authentisches überspielt wird mit was anderem. Mhm. Und auch, weil wir hier auch diesen ganzen Kontext von diesen Allegations und so gar nicht geben können, machen wir das in einer Sonderfolge, würde ich sagen.
Finde ich gut.
Weil dann können wir dem den Raum geben und auch den Raum, über genau das zu sprechen, ne? Diese Nuancen von einfach sexueller Übergriffigkeit oder sexualisierter Gewalt. Und da ist ja super viel im Wandel in den letzten Jahren. Und ne, Nein heißt Nein, nur Ja heißt Ja. Und dieses alles, was dazwischen liegt. Genau.
Aber das finde ich gut, Judith. Das machen wir. Wollen wir jetzt einen harten Cut machen und in die Folge reingehen?
Einfach. Wir gehen jetzt in die Folge rein.
Gehen wir rein.
Folge
Hast du noch eine kleine Zusammenfassung?
Habe ich.
Danke.
Also, in dieser Folge wird Carries Buch von der New York Times rezensiert. Charlotte geht in den Scheidungsprozess mit Trey. Miranda ist überfordert als berufstätige Mutter. Sam hat dafür kaum Mitgefühl. Nina macht das Gesicht und Harry tritt in Charlottes Leben.
Und ich habe noch was, ich habe mir ein was aufgeschrieben, weil ich das so witzig fand, dachte ich, das nehmen wir noch mal mit rein. Es ist ein Nackenmassagegerät.
Ja, es ist ein Nackenmassagegerät.
Es ist ein Nackenmassagegerät.
Sehr gut.
Ich habe dieses, ich liebe diese Szene, diese Stelle. Aber ja. Wir fangen wie immer von vorn an. Wir sind erstmal im Jazzclub. Und wir haben wieder Jazz.
Ich liebe das, wenn eine Folge damit anfängt, dass da irgendwie so ein Drink über eine Bar gereicht wird und jemand dreht sich um und man sieht, es ist abends, es ist Freizeit, es ist New York, es ist was los. Ich finde es toll.
Es ist richtig cool, aber man kriegt sofort auch den Vibe. Wir sind jetzt hier nicht in der High Society unterwegs, wir sind irgendwo anders. Wir sind woanders.
Ja,
wir singen jetzt
stimmt.
All That Jazz. Ist auch, glaube ich, das einzige Jazzlied, was ich kenne. Und
All That Jazz.
Wir sehen Stanford und Carrie und wir gucken Stanfords Freund Marcus auf der Bühne zu, wie er tanzt. Und ich glaube, jetzt erfahren wir auch so ein bisschen, warum Carrie dieses Gesicht gemacht hat, als Stanford über seinen Freund geredet hat, wo sie ja so ein bisschen war, so, ach, er tanzt und so, ach da. Und ich glaube, wir kriegen hier so ein bisschen eine Erklärung, weil wir ihn jetzt auf der Bühne sehen. Und ich sag mal so, ich finde ihn nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, wie man Jazz tanzt, wie Jazz aussehen muss, so keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ambitionen dazu. Aber wir sehen ihn tanzen. Und ich glaube, das ganze Arrangement ist halt nicht ganz so, nennen wir es mal hochwertig, inszeniert. Es ist eher so ein bisschen wie, bisschen mehr als Karaoke fühlt es sich für mich an. Wie so eine offene Bühne, wo jeder mal was machen kann. Und so kommt mir dieser Auftritt vor.
Ja, es wirkt halt so ein bisschen wie so Show New York. Also nicht so wie ein Jazzclub, wo eine Band spielt, sondern das ist halt so, da gehen vielleicht Touristen hin. Da ist ein Jazz, eine Jazzshow und da macht er mit. Und es ist so ein bisschen clownig auch fast, ne?
Ja.
So ein bisschen performativ, auch mit diesem Hut und so. Aber er hat Spaß dabei, das finde ich süß.
Es ist auch so Pailletten sind unterwegs. Und man merkt gleich so, Carrie fühlt sich nicht so ganz wohl. Also ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, der Club oder die Situation, in der sie unbedingt sein möchte. Stanford ist hin und weg. Er liebt seinen Freund. Ich glaube, er ist stolzer könnte man nicht sein, als wie er da auf Marcus ist. Und ganz ehrlich, ich dachte mir auch, mein Gott, ne? Du hast da deinen Freund, so, also Stanford. Und der guckt jetzt seinem Freund auf der Bühne zu. Reiß dich jetzt mal zusammen. Ich dachte mir so, Carrie, reiß dich mal am Riemen jetzt.
Also
da freut
Carrie
man
ist
sich.
Wieder ein bisschen.
Sie ist ein bisschen so, ne, man merkt ihr sofort, also ich kenne das, ne, wenn man schlechte Laune hat oder irgendeinem was nicht gefällt. Ich bin auch wirklich der Mensch, der das gut nach außen tragen kann. Und du weißt, was nicht passt, ich kann es gut, ich kann es nicht so gut verbergen immer. Und dann,
ich wollte gerade sagen, Carrie ist wirklich wieder ein bisschen unhinged in dieser Folge, aber ich gucke dem gerne zu. Ich gucke dem wirklich gerne zu, wenn Carrie die Sachen auslebt, die wir alle nachvollziehen können und die wir aber alle eigentlich unterdrücken würden. Und dachte aber auch, wenn du jetzt mir deinen neuen Freund zeigen würdest und der tanzt in Hamburg irgendwo in so einer
auf der Reeperbahn.
Auf der Reeperbahn. Ich würde mit dir da hingehen. Ich würde mir das angucken und ich würde klatschen. Also
das ist es halt. Also das ist, also gut, Olivias wilde Jungs gibt's nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele Männer-Strip-Schuppen es vielleicht sonst noch gäbe. Ich wüsste sonst nicht, wo jetzt mein Freund tanzen sollte. Kann ich mir gerade können mir nicht erklären, wo der tanzt. Keine Ahnung. Musical vielleicht. Oh Gott, ich niemals würde ich ins Musical gehen. Es tut mir wirklich leid für alle, die Musicals mögen.
Ich war noch nie
mögen.
Im Musical. Ich komme beim Musical nicht hinterher.
Ich möchte das einfach nicht.
Ich bin wirklich ein Musikcrack, wirklich. Das kann man wirklich sagen. Aber
ja, das stimmt. Du bist Musik.
Mm.
Aber Musical, ja. Nee. Ja, und also... Ja, wir merken, sie ist nicht begeistert und deswegen sucht sie auch relativ schnell das Weite oder jedenfalls eine Pause von dem Ganzen und verschwindet kurz aufs Klo, weil sie sich erstmal der Situation entziehen möchte. Und da mag ich ja mal wieder die Kameraführung. Bin ich wieder großer Fan von der Kameraführung.
Ich hab's auch aufgeschrieben. Genau, das habe ich auch aufgeschrieben.
Wir gehen quasi nicht durch die Tür rein in diese Szene, sondern wir filmen die Toiletten von oben. Also eigentlich ein bisschen eine übergriffige Situation, weil man sieht quasi verschiedene Frauen beim Pinkeln.
Ja. Und wir sind ein bisschen Mäuschen.
Wir sind ein bisschen Mäuschen, aber wir sind wirklich Mäuschen, weil ich glaube, genau das passiert, was viele als so Fantasie haben, was Frauen auf Toiletten machen. Wenn man auf Toiletten geht und ich sag's, wie es ist, genau das passiert manchmal. So, da nimmst du deine Freundin mit und dann sitzt man da in der Kabine und pischert und gleichzeitig wird aber ein Gespräch geführt über was Wichtiges. Zum Beispiel, wenn der neue Freund mit dabei ist, dann wird erstmal kurz ausgetauscht. Dann so, ja, und wie findest du ihn? Wie ist, ne? Sag mal. Oder keine Ahnung. Oder man redet so einfach. Ich rede auch viel auf Toiletten, wenn ich mit Freundinnen auf Klo bin.
Es gibt ja auch dieses TikTok, das liebe ich, wo eine so filmt von sich selber in der Kabine und im Damenklo ruft sie einfach, soll ich ihn anrufen? Und alle so aus allen Ecken kommt es so, nein, auf keinen Fall. Und irgendwer schreit so, oh mein Gott. Ich denke mir so, ja, das Damenklo ist echt so. Also jedes Damenklo hat das Potenzial, so zu sein. Das Einzige, was ich dachte, was einfach never gonna happen, keine Frau sitzt da auf dem Klo und zieht sich die Unterhose bis zu den Knöcheln. Das passiert einfach nicht. Wenn die überhaupt sitzen, das nochmal die andere Frage.
Ich bin ja ein Sitzer. Ich sag's, wie es ist. Ich würde immer sitzen.
Es kommt drauf an. Nee, es gibt Toiletten, da setze ich mich nicht.
Ja, zum Beispiel, wenn die keinen Rahmen haben. Also wer ist das
Klodeckel?
Oder
wenn sie dreckig sind. Oder wenn sie wirklich so aussehen, wie hier wird einfach nicht geputzt, dann setze ich mich.
Ja, wenn sie dreckig sind, gehe ich da nicht drauf. Oder ich bin so ein Mensch, ganz ehrlich, ich scheiß mir da auch nichts. Ich putze die dann. Also weißt du, es gibt ja genug Papier, kann ich ja nass machen, kann ich ja drüber wischen. So, also ich weiß, es hat was Ekliges auf eine Art, aber manchmal denke ich mir, wenn die jetzt nicht gerade vollgeschissen ist oder so, dann, also das mache ich nun auch nicht, aber manchmal.
Wenn es aber wirklich nicht anders geht, dann lege ich mindestens Toilettenpapier drauf. Aber eigentlich hocke ich dann.
Ich bin Sitzer, ich scheiß mir nichts.
Wenn es dirty ist.
Weißt du, weil ich denke mir, da habe ich gelesen, damals Feuchtgebiete, und die hat sich auch immer einfach auf die Brille gesetzt. Und hat
an die Szene denke ich da auch.
So, und hat dadurch quasi ihre Vagina abgehärtet. Und ich bin mir so, komm, wir nehmen den Kampf auf mit den Bakterien.
Na, das ist schon gut. Nee, ich bin noch in der Regenerationsphase für meinen Harnweg, weil ich habe ja eine History, aber das ist auch was irgendwann kommt das hier nochmal vor.
So viele
Sonderfolgen. Aber erstmal zurück ins Damenklo. Also, die Harry ist da auch im Klo, also in dem Badezimmer und hört natürlich auch diese Gespräche und dann kommt eine schwarzhaarige Frau raus und die schaut Carrie an, so wie ich erkenne dich und sie erkennt sie und dann sagt sie, ja, ich erkenne sie von ihrer Kolumne und ich bin direkt nach ihnen mit Aiden zusammen gewesen und dann macht sie halt das Gesicht, das
man kann es gar nicht anders, man weiß sofort, wie das Gesicht aussieht.
Und Carrie guckt so, what? Und hat gar keine Zeit zu antworten. Und das erzählt sie natürlich direkt am nächsten Tag auch den Frauen, ne, beim Lunch. Und sagt so, boah, dieses Gesicht, die hat mich so verurteilt.
Hat einfach eine richtige Fratze gezogen. Und wir kennen sie ab diesem Zeitpunkt auch nur noch als die Fratze. Und das ist halt eine Situation, die Carrie gar nicht loslässt. Also sie ist so richtig, was meint sie damit und was bedeutet das? Und ich sag mal so, bis zu diesem Zeitpunkt kann ich sie richtig gut verstehen, weil ich denke mir, mich trifft sowas auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Judith, aber wenn mich irgendjemand, also passiert jetzt eher selten, bis gar nicht, aber Leute, mit denen ich jetzt wenig zu tun habe, wenig bis gar nicht und dann wird auf einmal, merkst du, die sind irgendwie komisch zu dir oder reden komisch mit dir. Und ich habe mir gedacht, was ist denn los? Was habe ich denn getan? Ja. Und du merkst, irgendwas ist hier. Wirklich selten kommt das vor. Nicht, weil ich ein guter Mensch bin, aber manchmal, ich krieg's auch einfach nicht mit, glaube ich. Aber ja, also man kommt ja auch nicht so oft in so eine Situation, aber das ist schon strange. Also ich wäre dann auch so, was meint die denn jetzt? Oder was ist denn da
also
los?
Also ich denke,
oder?
Was die meint, ist ja wohl total klar. Aiden war extrem verletzt und das war super krass. Die waren verlobt und da ging es ums Heiraten. Da habe ich aber auch, musste ich jetzt, also gerade weil wir das ja auch so detailliert in zwei Folgen besprochen haben, auch wirklich wieder dran denken, dass da, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche Perspektiven auf diese Trennung sind. Aber dass sie das mitnimmt, auf jeden Fall. Also ich habe auch, ich kenne vor allem von früher so Situationen, wo ich das Gefühl habe, mich hat hier jemand falsch eingeschätzt und ich will das korrigieren. So. Oder zumindest meine Seite der Geschichte, jetzt klinge ich schon wie Chris Noth, aber ne, so irgendwie so meine Perspektive und das kann ich auch sehr gut verstehen. Miranda sitzt da auch am Tisch, sie ist richtig im Eimer und ich dachte
so,
sie sieht sehr fertig aus und ich dachte mir so, jetzt geht es ihr so, wie man es eigentlich am Anfang erwartet hätte, wo wir noch meinten so, sie ist 3 Wochen nach der Geburt und geht hier mit den Frauen lunchen, mit dem Baby in der Trage und war irgendwie, war ja irgendwie plötzlich so einfach so ganz normal, als wäre nichts passiert. Und jetzt sieht man das, diese Müdigkeit, dass sie, ne, irgendwie, das sagt sie ja auch, ne, ihre ganzen Klamotten sind dreckig und voller Kinderkotze und sie hat keine Zeit zu duschen und zum Friseur zu gehen, schon gar nicht. Und jetzt sehen wir diese Belastung und die Müdigkeit und sie berichtet ja auch davon, ne, und sagt so, er schreit immer und ich kann ihn nicht beruhigen und ich liebe das, wie sie dann sagt, so, wenn er ein 35-jähriger Mann wäre, wäre das der Moment, wo ich jetzt Schluss machen würde.
Ja, aber genau da macht sie ja auch das Problem auf. So, du kannst nicht Schluss machen. Und wenn du diese Situation noch so sehr hast, du kannst ihr nicht entkommen. Das ist jetzt deine Aufgabe, ob du willst oder nicht, ne? Also, das ist kein, ach scheiße, das ist jetzt doch irgendwie zu viel, machen wir jetzt doch nicht mehr. Das geht nicht. So, es ist eigentlich nicht möglich. Also, natürlich ist es in extremen Fällen möglich, aber, also, naja, hat ja auch harte Konsequenzen dann. Aber ich finde das halt auch gut, das mal zu sehen, weil es mich aber auch an so viele Freundinnen von mir erinnert hat, die einfach Kinder haben und von denen ich weiß, wie furchtbar das ist, wenn du einfach auch so Kinder hast, die einfach schreien und die du auch nicht alleine lassen kannst. Also, ne, manchmal hat man ja einfach Glück und du hast Kinder, die legst du hin und die pennen und dann machen die irgendwann mal Quäk und dann wollen die einfach was zu essen und dann pennen die wieder und dann ist das alles, kann das ganz easy sein oder easier. Und dann hast du Kinder, die einfach schreien und wirklich keine Sekunde, du darfst sie nicht ablegen, dann schreien die und es ist furchtbar und die Welt geht unter. Und du kannst nicht auf Klo, du kannst nicht duschen, du kannst nichts machen, weil dieses Kind dich so vereinnahmt. Und deswegen, ich habe Miranda da einfach so sehr gefühlt. Und das tut mir einfach leid, weil man auch so, ganz ehrlich, als außenstehende Person auch immer nicht so ganz weiß, was kann man denn jetzt tun? Also was kann ich jetzt tun, um dich aktiv zu entlasten? Und vor allen Dingen, wenn man gerade nicht in der Gegend wohnt. Ansonsten, also ich weiß nicht, wir können ja die Szene quasi mit Miranda würde ich sonst hier ein bisschen zumachen, weil natürlich Carrie fragt, so kann ich dich unterstützen? Was kann ich tun? Und ich mir manchmal einfach denke, und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist nicht zu fragen, sondern zu sagen, okay, dann komme ich jetzt vorbei, ich nehme jetzt das Kind, du gehst jetzt duschen, du gehst jetzt kurz Dinge machen oder du gehst einfach auch mal eine Stunde schlafen und ich nehme jetzt das Kind. Und also ich will mich jetzt auch nicht besser machen, als ich bin. Ich könnte bestimmt mehr machen für meine Freundinnen, denen es dann so geht. Aber es gab schon auf jeden Fall Situationen, wo ich gesagt habe, und ich komme jetzt und dann kannst du einfach mal auch Wäsche machen oder irgendwas, was du jetzt machen willst, aber ich trage jetzt das Kind. Du musst das Kind jetzt nicht nehmen. Brauchst aber auch ein Kind, das das mitmacht. Also, dass sich dann auch von anderen hochnehmen lässt und tragen lässt und zum Glück klappt das oft, aber auch nicht immer. Aber das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Nicht fragen, weil meistens kommt dann, nee, ist, was Miranda ja auch macht, so nee, alles gut, nee, wird schon, weil man vielleicht in der Situation auch selber gar nicht weiß, was man jetzt machen soll. Und dann ist es immer besser, glaube ich, einfach zu sagen, oh, und jetzt bringe ich dir was zu essen vorbei. Oder ich mach die Wäsche, komm, ich komme jetzt mit, ich mach die Wäsche, ich koche, ich putze jetzt kurz durch Dinge.
Ja, ich habe das auch schon gehört, dass so als Request von Müttern, die in der Situation schon waren, eher so frag nicht, sondern mach es einfach, bring was zu essen, mach das, was du machen kannst. Ne? Weil dann noch zu überlegen, ja, wie kann ich jetzt hier das delegieren, dass sie so und so hilft, das ist dann fast noch mehr Arbeit, als einfach selber weiterzumachen oder fühlt sich zumindest so an.
Ja, ich glaube nämlich auch.
Für Sam ist das irgendwie ganz anders. Die erinnert sich nämlich in der Sekunde, wo Miranda sagt, sie hat keine Zeit für die Haare zu waschen oder überhaupt zum Friseur zu gehen. Und da sagt Sam, ach ja gut, dass du mich erinnerst. Ich muss ja meinen Termin noch beim Friseur bestätigen, bei diesem super High-Class-Friseur, wo man nie einen Termin kriegt. Der war so schwer zu kriegen und ruft halt so an. Hi, ja, ich würde gerne meinen Termin für Samstag bestätigen. Danke. Und so, ah toll, ich freue mich drauf. Und als sie diesen Anruf macht, wird ja Mirandas Gesicht gezeigt. Mm. Und sie guckt so traurig, so resigniert. Aber gar nicht, sie guckt nicht wütend, sie guckt auch nicht neidisch. Sie guckt wirklich einfach so, boah. Sie steckt da in einer ganz anderen Situation. Und das ist so ein herzzerreißender Blick. Also,
ich fand es auch ganz schlimm. Ich hätte am liebsten, also in der Szene hätte ich am liebsten schon gesagt, komm, Miranda, alles klar, gut, wir machen dir jetzt einen Termin. Du gehst jetzt und wir managen das irgendwie, dass dann jemand auf Brady aufpasst. Und mein Gott, wie schwer kann es sein? Wir haben da wirklich, also da dachte ich mir, aber ganz ehrlich, wir haben da drei Frauen, die sich, vor allen Dingen auch sowas wie Charlotte, ne, wo ich denke, die arbeitet sich jetzt nicht gerade tot gerade. Warum
arbeitet
sagt
doch
sie
gar nicht.
Nee, warum sagt sie denn nicht? Also das hat mich ein bisschen wütend gemacht auch. Also ich verstehe natürlich, dass das ganze Thema Baby und ne, ist ja alles für sie nicht so einfach. Und sie ist ja dann diejenige, die am Ende auch sagt, nee, Miranda, komm, ich komme jetzt mit. Ich wollte eh noch was mit dir besprechen und dann komme ich jetzt einfach mit und dann unterstütze ich dich jetzt erstmal. Denn da erfahren wir, dass sie jetzt auf der Suche nach, also beziehungsweise sie hat jetzt schon einen Scheidungsanwalt gefunden, weil jetzt endlich die Scheidung mal durchgehen soll. Und natürlich das ganze Thema mit Bunny, denn sie hätte ja gern die Wohnung, beziehungsweise die Wohnung wurde ja auch versprochen. Aber Bunny stellt sich ja total quer und sie dann Miranda fragt, ob dieser Anwalt denn auch tough genug ist, um sich Bunny in den Weg zu stellen. Und Miranda sagte erstmal, ja, doch, das könnten die schaffen.
Ja, und Carrie ist aber wirklich, die hängt an ihrem Thema fest, ne? Die ärgert sich immer noch über das Gesicht. Und Sam sagt dann, ich liebe Sam in der Szene. Ich liebe Sam in der ganzen Folge. Also, ja, nee, okay, nehme ich zurück. Also, ich liebe Sam in der Szene und auch in weiteren. Nämlich, sie sagt, du musst das jetzt mal gehen lassen, Carrie. Wenn ich mir Gedanken darüber machen würde, was jede Bitch in New York City über mich denkt, da hätte ich keine Ruhe mehr. Und ich dachte so, ja, so muss man das sehen. Das Level an Selbstvertrauen, das ist das Einzige, was hilft, oder? Also, jetzt mal davon ausgehend, dass man irgendwie ein guter Mensch ist und kein riesen Arschloch. So, aber dir zu überlegen, ob jemand was Schlechtes über dich denkt, hilft ja nicht, weil das ist ja eh projiziert.
Ja, ich ehrlicherweise würde ich das gerne später ein bisschen mit auflösen, weil das auch wieder so eine Sache ist, die, darüber hast du auch schon viel gesprochen und ich finde aber, sie passt später besser. Deswegen würde ich jetzt hier an diesem Punkt gar nicht noch näher darauf eingehen. So. Ich meine, wir werden noch genug zu dem.
Das doch.
Und wir hören noch genug zu diesem Thema, deswegen da können wir auch erstmal weitergehen. Wir sind jetzt erstmal mit Charlotte bei ihrem Anwalt. Und das Problem ist, die findet ihren Anwalt ganz schön.
Hot.
Ich finde den ganz schön gut.
Der ist auch wirklich genau ihr Beuteschema, ne?
Ja, ja.
100%.
Passt 100%.
Der ist vielleicht mehr Beuteschema als je ein anderer Mann davor war.
Ja. Und das ist halt das Ding. Und ich kann sie da auch ein bisschen verstehen. Das schlagen dann so zwei Herzen in ihrer Brust. So die eine, die Bunny halt fertig machen will und sie will verdammt dadurch und auch. Ne, auch vielleicht mal ein bisschen Wut rauslassen und auch wirklich da aggressiv vorgehen. Und die andere, die sagt, na ja, aber sie will sich auch ein bisschen anständig verhalten und einen guten Eindruck machen und jetzt nicht.
Na, aber sie will attraktiv für ihn sein.
Ja, genau, sie will attraktiv sein.
Ne? Ja.
Und was ich aber schade finde, weil ich denke, warum kann denn was Kämpferisches nicht attraktiv sein?
Ja,
also warum,
voll.
In ihrer Welt ist das wahrscheinlich nicht feminin oder wahrscheinlich nicht attraktiv oder was auch immer sie sich da denkt.
Ja, obwohl ich das liebe, als sie mit Miranda nämlich geredet hat und gefragt hat, ja, dieser Anwalt, ist der denn ein Killer? Kann der sie fertig machen? Ich will, dass sie fertig gemacht wird. Und Miranda so, ja, der ist schon tough. Und sie so, gut.
Ja.
Sie ist richtig sauer. Und dann so, okay, dann gehen wir jetzt. Tschüss. Also sie hat das total, also da irgendwie. Und ich kaufe es ihr auch ab.
Ich hätte gern mehr von dieser Energie eigentlich. Und sie soll sich dafür auch nicht schämen. Sie soll sich nicht schämen.
Ja.
Sie soll das rauslassen. Das ist ihr gutes Recht.
Ja, sie denkt halt so, sie muss als gute Frau, muss sie halt irgendwie, so rüberkommen, halt gemäßigt und freundlich und gar keine bösen Empfindungen oder so, vor allem der Schwiegermutter nicht gegenüber.
Ja.
Und er sagt ihr dann aber, dass Bunny sicher gehen will, dass sie halt quasi nichts kriegt. Und in der Sekunde kommt Harry rein und da musste ich daran denken, was Kristin berichtet hat in ihrem Podcast, nämlich wie Harry seine Audition gemacht hat, also sein Casting, wo er auch dabei gegessen hat, wo sie dann sofort meinte, der ist es, den will ich. Und direkt in der ersten Szene, wo Harry auftaucht, ja, nimmt er sich auch so einen Bagel, beißt da rein, spricht mit vollem Mund, spuckt diesen Bissen wieder aus und sagt so, oh, verdammte Scheiße, wer hat denn hier Blaubeer-Bagels gekauft und so. Und geht wieder, aber sagt vorher noch, ja, Ihnen viel Glück und geht wieder. Also so quasi nichts von dem, was Charlotte Manieren nennt,
ja,
oder auch sexy. Er hat ja keine Haare.
Ist auch ein bisschen dicklich. Also hat er eher
ist ein bisschen
so
dicklich, er ist ungehobelt, er ja, ist einfach
alles,
ja,
was, und dann, was Charlotte eigentlich gar nicht ist und was ihr gar nicht entspricht, ja, ist in diesem Mann vereint.
Aber ich bin so froh, dass Harry jetzt da ist.
Ja, ich liebe Harry. Ich freue mich auch. So, das
wirklich.
Ist,
ja, aber sie sieht dann natürlich sofort die Lösung und denkt, ja, sich, der muss mein Anwalt sein. Ich kann das hier nicht so machen, diese Scheidung, ja, wenn ich dir da den noch beeindrucken will und den hot finde. Und fragt so, ist ihr Partner auch ein Killer? So, ja. Und dann wechselt sie halt den Anwalt.
Ja.
Finde ich cool.
Zum Glück, möchte ich sagen. Wir sind kurz bei Samantha. Sie will sich einen entspannten Abend machen. Nach der Arbeit wahrscheinlich. Und erstmal finde ich es krass, wie sie, und das hat, auf eine Weise hat es mich auch schon wieder wütend gemacht. Weil es ist wieder diese Inszenierung, wie man denkt, dass Frauen masturbieren.
Ja.
Und es ist so
sie hat so ein Nachthemd an, ja,
genau,
liegt im Bett.
Sie hat sogar ein goldenes Fußkettchen um. Sie hat auch ihr ganzer Fuß, ich habe wirklich nochmal zurückgescrollt, weil ich dachte, was hat sie denn da am Fuß? Das ist wirklich so eine kleine Fußkettcheninstallation da unten. Dann sind da natürlich wieder Kerzen an, alles gedimmtes Licht, dieses Nachthemd, sie liegt da so ausgestreckt, trapiert in ihrem Bett. Ich glaube, sie hat auch einen kleinen Joint geraucht, wenn ich das richtig gesehen habe. Also da wurde was Kleines durchgezogen. Dann steht da noch ein Glas Wein, also, ne? Und dann wie sie ihren, naja, für sie ist es ein Vibrator rausholen und der geht aber nicht mehr. Also der macht so ein ruckelndes Geräusch nur noch und nur so und gar nicht mehr das, was er soll. Und erstens hat mich das einfach wieder sauer gemacht, weil ganz ehrlich, die Frau soll man mir mal zeigen, die so zu Hause sitzt, liegt, trapiert, vorbereitet wahrscheinlich 3 Stunden, damit sie dann masturbieren kann für 5 Minuten oder so?
Ja.
Keine Ahnung. Also
vor
das
allem,
ist doch, nee, alles Quatsch.
Vor allem, als er deinen Geist aufgibt, ärgert sie sich ja und dreht sich so weg, wo ich dachte, als ob Samantha Jones nur einen Vibrator hat. Als ob, in welcher
erstens
Welt? Die nimmt doch jetzt einfach den anderen.
Erstens das und zweitens, ich meine, man hat auch immer noch Hände. So, wenn man es jetzt wirklich drauf anlegt. So, natürlich ist Vibrator eine ganz coole Sache, aber ich fühle ein bisschen ihre Situation, weil ich glaube, jeder kennt es, wenn man den nicht aufgeladen hat.
Wenn der Akku leer ist.
Wenn der Akku leer ist und man weißt du, scheiße. Und ich habe mal so einen guten Post gesehen, ich glaube, der war von Funk, was so Selbstfürsorge ist. Und einfach immer daran zu denken, immer mal zwischendurch einfach den Vibrator aufzuladen. Und seitdem mache ich das manchmal. Da denke ich so, ach, da liegt er ja. Ich lade den mal kurz auf, so damit man nicht wieder in diese Situation kommt, dass man dann dann wenn man ihn braucht, dann wenn man denkt, so heute mal ein bisschen mit Turbo, dann, dass
also,
der dann nicht geht.
Hier, Service-Podcast, ladet euren Vibrator auf.
Immer mal zwischendurch.
Pause einfach. Und dann jetzt einfach aufladen.
Einfach immer mal wieder an die Steckdose hängen. Ist besser.
Ja.
Insgesamt.
Ja. So, Miranda ist mit Brady, der schreit. Es ist nachts und sie ist richtig verzweifelt. Sie ist so, ich weiß nicht, was du willst, ich weiß nicht, was du brauchst. Aber auch irgendwie bezeichnend, in diesen ganzen Momenten, wo er so schreit, hat sie ihn nie auf dem Arm. Wo ich auch dachte, das ist so schon krass, weil man würde heute ja einfach sagen, du hältst das Baby dann einfach, ne? Aber es klingelt dann und ihre Nachbarin ist an der Tür und sagt so, ey, es ist 2:30 in der Nacht, das Baby schreit die ganze Zeit, wo ich aber auch dachte so, weil Miranda antwortet auch so und sagt so, ey, das ist ein Baby, das schreit. Und dann sagt sie, ja, ich weiß, ich habe auch ein Baby, das wüssten sie, wenn sie mal Hallo sagen würden, aber ich finde nicht, du kannst nachts bei deinen Nachbarn klingeln, wenn das Baby schreit und denen sagen, das Baby soll leise sein. Das geht ja mal nur wirklich dich.
Nee, also ich kann verstehen, dass das total nervig ist. So, ich habe auch in Wohnungen schon gewohnt mit sehr dünnen Wänden und auch mit Kindern und so. Also das ist dann laut und das ist natürlich super nervig. Aber am Ende des Tages ist es halt ein Baby. So, was soll sie machen? Ihm den Mund zu halten? Was soll sie tun?
Ja.
Wenn er schreit, schreit er. Und es impliziert ja einfach wieder, Und das schwingt ja dann so ein bisschen mit. Erstens ist sie eine schlechte Nachbarin, weil sie sich nicht darum kümmert, wer da mit ihrem Fahrstuhl steht und so. Und zweitens impliziert es natürlich so, na, du bist eine schlechte Mutter, weil du kriegst dein Kind nicht ruhig.
Sonst wäre es ruhig.
Ja. Sonst wäre es ruhig. Und das ist ja das, was dahinter steckt. Und das alles finde ich so, so schlimm. Also ich habe für beides ehrlich gesagt kein Verständnis, weil ich sage mal so, ich glaube, man muss sich nicht für seine Nachbarn theoretisch interessieren. Das steht nirgendwo geschrieben, dass das Gesetz ist. Du musst dich theoretisch auch nicht für andere Mütter interessieren. Also natürlich ist das ein verbindendes Glied oder ein verbindender Moment, aber also ich verstehe aber auch, wenn man sagt, ganz ehrlich, nee, ich habe zwar jetzt dieses Baby, aber ich bin jetzt keine Mutter vielleicht, die sich jetzt die ganze Zeit nur mit anderen Müttern nur noch trifft. Also ne, wir kriegen ja später noch einen anderen Einblick und das kann ich auch total verstehen. Aber alles, was ihr hier gerade an der Tür vorgeworfen wird, kann ich nicht verstehen und finde ich eigentlich richtig ungehobelt.
Ja, absolut unmöglich. Also dann nachts dahin zu gehen und sich zu beschweren über die Lautstärke. Keine Ahnung, was war. Also vielleicht hatte sie auch einen schlechten Tag und war dann einfach sauer und hat sich so innerlich so reingeredet in ihre Wut. Aber trotzdem finde ich nicht okay. Das kann man nicht machen.
Nee, wirklich nicht. Schon gar nicht, wenn man nicht eine Lösung anzubieten hat. Also das wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, geht's Ihnen gut? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich habe das Gefühl irgendwie, ne?
Ja.
Also ich finde, das wäre okay. Weil ich sag mal so, es kann ja auch einfach, angenommen zum Beispiel jemand hat Depression nach der Geburt und kann vielleicht gar nicht so, wie man möchte. Und es fällt aber niemanden auf, weil man zum Beispiel alleinerziehende Mutter ist. Und dass dann jemand kommt und sagt, ich habe irgendwie das Gefühl, Ihnen geht's nicht so gut oder kann ich irgendetwas tun, um diese Situation gerade zu verbessern? Ich finde,
wie läuft's
so oder das finde ich, das ist was okay wäre, auch in der Nachbarschaft, wenn man sich eigentlich gar nicht so gut kennt, zu sagen, ich will mich nicht einmischen, aber irgendwie ist mir das aufgefallen und brauchen Sie vielleicht Hilfe oder Unterstützung, ne? Dann kann man immer noch Nein sagen und sagen, nee, sorry, ist halt gerade einfach scheiße, so. Und dann sagt man, kenne ich, tut mir leid, so, ne? Aber ich wollte wenigstens gefragt haben. Ich finde, das ist in Ordnung. Aber mit so einer Vorwurfshaltung, sich dahinzustellen bei einem Baby, sorry. Es geht ja jetzt nicht darum, dass Miranda hier laut Musik hört oder so bis nachts um 5 hier Party macht. Das ist, da kann man was dagegen tun. Aber Baby.
Ich glaube auch nicht, dass ehrlich gesagt eine andere Mutter das wirklich tun würde. Also,
kann ich mir auch nicht
vorstellen. Die hat doch dasselbe erlebt. Die war doch auch nachts wach und ihr Kind hat auch geschrien.
Es sei denn, du bist
oder
so eine bitchy
es ist wirklich,
Frau.
Ja, genau. Wenn sie, aber so wirkt sie ja später gar nicht. Ne?
Nee, wenn sie halt wirklich
irgendwie vielleicht auch ein ganz anderes Kind hat, was aus irgendeinem Grund nie schreit und dann deswegen denkt, das liegt jetzt an Miranda. Naja,
also
wie auch immer.
Deswegen, also ich meine, ich finde es aus eigener Erfahrung mittlerweile gut, auch auf Nachbarn zu achten und vielleicht auch einfach mal nachzufragen, wenn einem etwas komisch vorkommt. Weil ich meine, Kinder können auch aus anderen Gründen schreien. Und dann ist es auch wichtig, da mal hinzuschauen und nicht wegzugucken. Aber Vorwürfe zu machen und wenn einem, sag ich mal, was Negatives auffällt, gibt es auch andere Möglichkeiten. Dann kann man auch andere Institutionen einschalten, die sich dann darum kümmern und die dann dafür zuständig sind, sich darum zu kümmern. Lieber einmal mehr nachfragen, als wenn man sich dann danach fragt, schade, hätte ich mal. So, also das ist schon, das ist damit nicht gemeint.
Ja, guter Punkt.
Danke.
Ja, Carrie geht jetzt morgens zum Zeitungsstand und ich liebe das, weil man sieht richtig, es ist früh, sie hat ihr Nachthemd an, die Sonne ist noch richtig rot, also es ist ganz, ganz früh und sie will sich halt die New York Times holen, weil da steht die Rezension von ihrem Buch drin. Und man sieht dann sofort, wie sie am Telefon das vorliest und so die letzten Sätze, wo drin steht irgendwie, es war eine ganz tolle Zeit in dieser Welt von Carrie Bradshaw. Und dann ist da dieser eine Satz, ganz zum Schluss, nämlich, dass Männer in dieser Welt Wegwerfartikel sind. Und Miranda ist auf der anderen Seite des Telefons und sagt so, ey, das ist eine super Besprechung, das sind Lobhymnen. Und Carrie so, aber Wegwerfartikel? Also sie ist total hängen geblieben auf diesen Satz. Und sagt so, wieso denn Wegwerfartikel? Ja, okay, manche von diesen Männern in den Geschichten, ja, die wirken vielleicht so, ne? Aber das sind, denke ich, doch nicht generell über Männer. Und für sie ist das voll der Angriff irgendwie. Und Ja, Miranda ist gleichzeitig auch, also man sieht, wie sie sich fertig macht und sagt so, ey, ich habe irgendwie nur eine Stunde gepennt und jetzt muss ich irgendwie rausgehen und so tun, als wäre ich Anwältin. Aber ja, Carrie macht sich eigentlich, sie geht jetzt richtig in die Spirale mit dieser Kritik, ne, und macht sich Sorgen und fragt dann so, hat Steve mal was gesagt? Wie ist das denn? Und sie redet immer weiter und immer weiter und Miranda reißt halt irgendwann der Geduldsfaden. Und ganz ehrlich, ich verstehe es so. Sie sagt so, ey, du musst Sam anrufen, die hat Zeit, um über sowas zu reden. Und außerdem, Sam könnte auch wirklich mal anerkennen, dass ich ein Baby hatte. So, und so schreit Carrie so ein kleines bisschen an übers Telefon. Und ich verstehe es. Und ja. Carrie merkt dann auch so, ja, es war too much. Und Miranda ist aber sofort auch einsichtig und sagt so, oh Mensch, ey, ich stoße nicht nur meine Nachbarn weg, jetzt auch noch meine Freunde. So, und
Ich verstehe aber beide Seiten. So, ich kann Carrie verstehen, die halt, guck mal, es sind halt einfach zwei verschiedene Welten, die hier gerade existieren und die aufeinander clashen. Und ich finde es auch nicht gut zu sagen, ja, Carrie ist jetzt eine schlechte Freundin, weil sie jetzt so, weil, nee, für sie ist es gerade, wir müssen nochmal zurückdenken, für sie ist gerade ein Buch erschienen. Sie hat ihr erstes Buch rausgebracht, also quasi ihr Baby, so, ne? Das hat sie gerade in die Welt rausgegeben. Und wir wissen ja, dass sie jetzt auch nicht super selbstbewusst in dieser Situation ist. Und dann kriegt sie eine Kritik und wir wissen auch, wie Carrie mit Kritik ist und deswegen kann ich das auch verstehen, so, ne? Da kannst du die beste Besprechung haben, aber das ist ein Punkt, der dich irgendwie so trifft, der dich irgendwie triggert und da hängst du dich dran auf. Und
ja, ich könnte das auch.
Und jeder sagt dir, hä, ist doch egal, aber für dich ist das wichtig und dann machst du dir immer mehr Gedanken und du kommst immer mehr in diese Spirale und du brauchst halt jemanden, mit dem du redest und wir wissen nun mal, Miranda ist einfach Carries allerbeste Freundin, wenn man das jetzt so sagen möchte. Also die sind alle sehr gut befreundet, aber wir merken einfach, Miranda ist so der Punkt, den sie als erstes befragt in solchen Situationen. Und auf der anderen Seite haben wir halt Miranda, die sagt, dass sie eine Stunde geschlafen hat und auch in dem Telefonat kurz einschläft, was ich auch verstehen kann. Und natürlich verstehe ich auch sie, die sagt so ganz, ich habe keine Nerven, mich jetzt damit zu beschäftigen, fragt eine deiner anderen Freundinnen. Und ich kann beide Seiten so gut verstehen und es geht auch hier, finde ich, nicht darum zu sagen, wer ist jetzt die bessere Freundin oder war, nee, die haben beide einfach ganz andere Situationen und können aber sofort in der Situation gut umgehen. Also Miranda lässt kurz Luft raus und muss sich kurz frei machen, mal kurz auch vielleicht ein bisschen lauter werden. Carrie, die sofort einlenkt, sagt, du, alles gut, gar kein Problem, ich verstehe doch und da auch wieder einlenkt. Und ja, aber auch hier ist es wieder, wo ich denke, Carrie, mach doch dann, weißt du, weil sie wieder fragt, wie kann ich dir helfen oder kann ich dir helfen? Und ich so, fahr doch einfach hin. Was fragst du denn immer? Das ist der einzige Punkt, der mich ein bisschen so, wo ich denke, nicht fragen, machen, pack was zu essen ein, pack was Leckeres ein, keine Ahnung, eine Haarpackung, mach irgendwas. Es ist wirklich kein großer Aufwand. Und das ist der einzige Punkt, den ich hier machen würde.
Ja, wobei ich auch finde, es ist ja, ich sage nicht, ich wäre anders. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich so einen irgendwie eine Kritik oder irgendwie was und da wäre so ein Satz, wo ich das Gefühl habe, ich wurde ganz falsch verstanden. Ich könnte mich definitiv auch daran aufhängen und das könnte mir alles zunichte machen und dass ich das Gefühl habe, alles war scheiße. Aber es war ja nun wirklich keine schlechte Kritik. Ne? Deswegen ist es irgendwie so, dass dann Miranda sagt so, ey, kannst du jetzt, es ist doch wirklich alles in Ordnung. Aber ja, ich sehe es auch so, ich verstehe beide. Und ich könnte halt genauso wie Carrie da mich mit beschäftigen dann, wenn ich eben ja genau dieses Gefühl hätte, ich wurde hier falsch verstanden.
Ja.
Ne, weil sie hat das ja geschrieben mit einer Aussage in ihrem Kopf und mit was sie ausdrücken wollte. Und wenn das dann so falsch verstanden wird, ja, dass sie dann sagt so, nee, das war ja anders gemeint. Aber
also ich wollte gerade sagen, sie schreibt ja dann auch quasi darüber. Ja. Also das nimmt sie ja sofort, dieses Thema auf mit den, du kannst so viel Gutes hören, aber wenn so negative Sachen dabei sind, die halten uns sofort auf. Also wollen wir immer nur die negativen Dinge glauben? Und warum glauben wir unseren schlechtesten Kritikern? Und das ist immer, also das verstehe ich aber auch gut, weil ich glaube, jeder von uns hat so eine Stimme oder ich hoffe, weil ansonsten käme ich mir komisch vor, die einem manchmal so Sachen einredet, so von wegen, ne, das reicht nicht, du bist nicht gut genug und das kommt ja irgendwo her. Und wenn du dann eine Person hast, die das triggert und das haben wir ja nun bei Carrie gesehen, also das ist einfach dieses, dass sie schlecht mit Männern umgeht, sie hat halt dieses Gefühl einfach nicht. Und ich würde das auch nicht sagen. Also ich würde, glaube ich, nie von ihr behaupten, sie behandelt Männer wie Wegwerfartikel. Also gar nicht, ne? Also klar hat sie vielleicht manchmal ein bisschen strange Beziehungen oder auch Sachen, wo man denkt, okay, gut, dass du jetzt da raus bist oder vielleicht hätte man irgendwo netter sein können, aber also wer ist das denn auch immer so? Und dann kann ich das verstehen, wenn man sich selber ja gar nicht so sieht und dann einfach so missverstanden fühlt, dass einen das so mitnimmt und einfach auch nicht loslässt.
Aber ich glaube, ich habe nämlich auch darüber nachgedacht und dachte so, ja, ich habe das aber auch. Also wenn jemand von mir irgendwie ein schlechtes Bild hat oder was Bestimmtes sagt, dann glaube ich das auch sofort und denk so, ja, oh Gott, ne? Und denk dann aber, eigentlich betrifft das nur Themen, in denen wir selber schlecht über uns denken. Oder ich rede mal von mir, in denen ich selber schlecht über mich rede. Weil es gibt ja auch manchmal eine Situation, wo jemand was sagt, was einfach gar nichts mit einem zu tun hat. Und dann kann ich halt, dann nimmt mich das gar nicht mit. Dann habe ich das Gefühl, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Und das nehme ich überhaupt nicht ernst. Ich nehme das nur ernst, wenn das was bestätigt, was eigentlich eh schon in meinem Kopf ist. Deswegen glaube ich auch, dass Carrie wahrscheinlich, aber das ist ja auch am Ende, kommt das ja vielleicht auch so ein bisschen raus, ne, dass das eine Angst ist, die sie eh in sich hatte, nämlich diese Sorge, ne, dass sie halt schlecht mit in Beziehungen gewesen ist. Und naja, sie hat betrogen, so, sie hatte krasse Sachen und können wir aber dann ja zum Schluss drüber.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich hast du den Punkt schon gemacht, den ich machen wollte, als wir da vor ein paar Szenen drüber gesprochen haben. Am Ende des Tages, und das merke ich ja auch selber mittlerweile so krass, wenn mich was so anfasst, dann ist das ein Problem, das ich mit mir habe. Und das muss man aber auch erstmal erkennen. Also, weil das wird ja nicht auf dem Silbertablett serviert, sondern das ist halt das, ne, da hast du ja auch letzte Folge drüber gesprochen. Wenn dich sowas so triggert und so mitnimmt und du dich auch sofort im Verteidigungsmodus fühlst, dass du denkst, oh, da muss ich jetzt was sagen, dann ist das oft ein Thema, dem man halt einfach ein Thema hat. Und wenn man das dann bei mir anpiekst, dann reagiere ich halt extremer, weil ich auch vielleicht selber schon den Fehler sehe, aber natürlich will man nicht jemand sein, dem die Fehler vorgehalten werden, wo man sagt, hier, aber guck mal, bitte, da bist du gar nicht gut, das hast du gar nicht gut im Griff hier, das ist, da bist du wirklich nicht, also sorry, kannst du nicht, ist nicht dein Ding. Und das möchte man ja nicht, man möchte ja natürlich toll sein und keine Fehler haben und perfekter Mensch, was unmöglich ist, aber ja, zum Glück hat sie ja dann am Ende. Aber kommen wir später zu.
Ja, jetzt sehen wir erstmal die arme Miranda. Die ist nämlich im Kinderwagen. So kommt aus dem Fahrstuhl und da stehen einfach alle Nachbarinnen mit ihren Babys. Und sie sagt so, hallo, und geht dann so halt ganz alleine da vorbei, macht die Tür auf, versucht irgendwie die Tür aufzuhalten, den Kinderwagen dadurch. Und ganz alleine, sie tut mir so leid und weiß auch irgendwie, sie wird offenbar beobachtet, weil diese andere Nachbarin hat ihr das ja schon so gesehen gesagt, von wegen, mir fällt das auf, dass du nie Hallo zu mir sagst oder sowas, oder du weißt eben nicht mal, wie ich heiße. Und ihr ist das jetzt klar und sie weiß, dass da auch noch diese Ansprüche sind aus der Nachbarschaft und ist da gleichzeitig aber in ihrem Daily Struggle und geht da alleine. Also mir tut es richtig leid, was sie da erlebt.
Ich finde das so furchtbar, weil das aber wieder so ein Ding ist. Ich meine, das haben wir heute auch noch. Also vor allen Dingen als Mutter kannst du Kritik nicht entgehen. Egal, was du machst, was du sagst, was du tust, es wird immer kritisiert von anderen. Also allein, was Mütter sich an Kommentaren online anhören müssen, so wer damit wirklich nach außen geht. Und ich finde es so gut eigentlich, dass wir so viele Beziehungsmodelle sehen, dass wir so viele Erziehungsmodelle sehen, dass wir so viele Herangehensweisen sehen, wo man sich einfach wiederfinden kann oder wo man sagen kann, nö, sehe ich jetzt aber anders. Und das ist doch eigentlich eine gute Sache. Aber was passiert ist eigentlich, dass immer kritisiert wird. Und also mir fällt fast wirklich keine Gruppe ein an Frauen, die dem so extrem ausgesetzt wird, aber auch so offen. Es geht ja dann immer ganz schnell, das ist aber eine schlechte Mutter. Das hätte ich ja nicht gemacht.
Ja, alle haben eine Meinung.
Alle haben auf einmal eine Meinung zu deinem Leben, zu deinem Verhalten. Und auch gar nicht, du wirst ja gar nicht gefragt, ob du die Meinung hören wirst. Du kriegst sie einfach. Und du wirst auch komisch angeguckt und du wirst auch komisch behandelt. Also es ist Furchtbar, einfach nur furchtbar.
Ja, weil alle Szene, auch das Gefühl haben, sie müssen dir jetzt sagen, ne, ja, wie es richtig geht, weil sie davon ausgehen, du kannst es ja auf jeden Fall nicht.
Schlimm, schlimm. Ja, anstatt, dass wirklich da eine von diesen Frauen einfach hingeht und die Tür aufhält. Ganz ehrlich, das wäre der erste Move, den ich gemacht hätte. Ich gesehen habe, Gott, sie kommt da mit dem Kinderwagen. Ich wäre da hingegangen, hätte die scheiß Tür aufgehalten. Was weiß denn ich? Darum geht's ja auch gar nicht. Aber statt
alle so eingeschnappt, das ist so scheiße.
Oh, statt zu gucken, wie, naja, also sie ist das mit dem schreienden Baby. Und ja, ach, also, nee, also ich will jetzt nichts Gemeines sagen, aber wirklich, also diese Szene finde ich furchtbar. Und das ist aber einfach das, was passiert. Das ist ja das, was draußen passiert. Also wie oft hast du auch Frauen im Bus oder in der U-Bahn, wenn sie mit dem Kinderwagen kommen und dann schreit vielleicht das Kind und alles und so, ist aber laut jetzt. Was soll sie denn machen?
Ja. Also Sam versteht es ja auch nicht. Die ist nämlich jetzt mit Carrie beim Lunch und Carrie spricht das halt an mit Miranda, mit dem Baby. Und Sam sofort so, ach nee, sie hat sofort keinen Bock drüber zu reden. Ja. Und sagt so, Babys sind nicht mein Ding. Und da dieses Baby hier klingt, als wäre es ein Arschloch. Was ich finde, es klingt sehr, sehr lustig. Also ich finde es witzig, dass sie drüber redet. Aber sie ist halt wirklich so anti. Und Carrie sagt halt so, ey, es geht hier um unsere Freundin Miranda. Und die ist gerade am Abkacken, so, ne? Unterstütz sie mal ein bisschen. Und Sam fragt sie aber, wie denn? Und dann sagt Carrie so, naja, wie wär's, wenn du sie mal ansprichst und sagst, hey, ich habe gehört, du hast neulich ein Baby bekommen. Wie läuft denn das so? Und einfach fragen, wie es geht oder was für sie tun oder was sie für sie tun kann. Sagt Sam so, ja, nee, ich habe keine Zeit. Also ich muss ja morgen meinen Vibrator wegbringen und dann habe ich einen Friseurtermin. Und Carrie sagt so, ey, come on. Ein Vibrator und ein Friseurtermin, jetzt sei für unsere Freundin da. Und das finde ich richtig toll, dass sie das da macht. So, weil sie ja auch, also ich glaube, sie hat das selber auch schon mitbekommen.
Ja.
Aber gerade weil Miranda das im letzten Telefonat ja auch gesagt hat, ne, dass sie sich von Sam wirklich nicht gewertschätzt fühlt und alleingelassen fühlt.
Und ich finde, Carrie sagt da was Richtiges, sei für unsere Freundin da. Niemand sagt, dass du für dieses Baby da sein musst.
Nein.
Das ist damit impliziert auf eine Art natürlich, ne, weil sie hat den Stress und sie hat den Struggle, weil dieses Baby da ist. Aber niemand hat dir gesagt, du musst jetzt hier dir das Baby umschnallen und jetzt durch den Park laufen, sondern es geht auch einfach mal darum zu sprechen und oder wie wir gesagt haben, ne, und wenn es nur ist, mal was Leckeres zu essen vorbeibringen oder für Entspannung zu sorgen oder für jemanden zu sorgen, der zum Beispiel auf das Baby mal aufpasst. Ich meine, sie hat einfach die Mittel. Sie hat die Mittel zu sagen, ey, und heute geben wir das Baby mal ab und heute machen wir einfach einen schönen Tag und wir machen heute einen Freundinnen-Tag. Also deswegen meine ich nur weil jetzt jemand ein Baby hat, heißt das nicht automatisch, dass du jetzt auch total into Baby sein musst. Das hat niemand gesagt, aber du kannst trotzdem eine gute Freundin einfach sein.
Ja, eben. Und ich denke auch, also dasselbe, was ich auch in der ersten Folge dieser Staffel gedacht habe oder gesagt habe, es war Mirandas Lebensentscheidung und das Baby ist jetzt da und es muss nicht Sams Vorliebe sein für ihr eigenes Leben, aber das ist jetzt das Leben einer deiner engsten Freundinnen und schneidest du die jetzt aus oder was, weil sie eine Entscheidung getroffen hat, die, mit der du nichts anfangen kannst. Es ist ja nicht so, als hätte sie irgendwie gesagt, ich gehe jetzt zum Militär. Das wäre ja was anderes, wo ich sogar noch nachvollziehen könnte, so ey krass, irgendwie da komme ich gar nicht hinterher, kann mich da nicht gut mit dir drunter halten, weil ich da vielleicht ganz andere Ansichten habe oder was auch immer. Aber sie hatte einfach, sie ist Mutter geworden und ja, für sie ist das irgendwie so, sie distanziert sich da total von. Aber sie klingt ja auch so ein bisschen so, sie versteht es dann schon, als Carrie das so sagt, so man sieht es ihr auch im Blick an, so ja, nee, okay, stimmt. Es ist nicht mein Lieblingsding, aber es ist Miranda und Miranda ist meine Freundin.
Und ich glaube, es ist halt auch so wieder ein Ding, wo du ja schon meintest, ne, man merkt ihr schon an, dass sie vielleicht auch weiß, dass das Thema kommt und mit dem hat sie sich vielleicht auch bisschen beschäftigt, aber noch nicht so sehr und sie versucht das vielleicht einfach auszuklammern und das ist dann halt auch wieder so ein Punkt, weißt du, wo du angetriggert wirst, wo du eigentlich gar nicht hin möchtest und dann sagt jemand, aber komm und jetzt denken wir jetzt mal drüber nach, wie wir jetzt hier diese Situation handeln können und natürlich auch hier, ne, du gehst erstmal in Abwehr, weil das vielleicht der erste Move ist, der dir einfällt, aber wir merken ja, ne, sie wird sanfter und wird auch ein bisschen, wird dem Thema zugänglicher und dann
dann passiert, kommt Julia.
Was passieren musste. Julia von der Vogue, Carrie kennt sie, sie arbeiten wohl zusammen, obwohl Julia sagt, naja, du bist so ein, zweimal im Monat, schneidest du mal kurz rein und ich bin hier Anna Wintour an die Fersen geheftet. Ich habe gar kein Leben quasi. Und in diesem Moment kommt auch noch Nina. Wir erfahren jetzt nämlich Nina Katz. Wir wissen jetzt, wie sie heißt, die Fratze. Und guckt wieder so ein bisschen, hey, Carrie, so, cool, ne? So, wie du halt jemanden da siehst, den du eigentlich gar nicht sehen willst. Und wir merken, Samantha kennt Nina auch, weil Nina ist eine relativ große Nummer in New York. Bookerin, ne? Habe ich das richtig verstanden?
Für Saturday Night Live, ja.
Sie ist für die Besetzung da zuständig. Und genau, da kennt Samantha sie. Und dann drehen die zwei ab, also Julia und Nina. Und Carrie ist sofort so, das war sie, das war die Fratze. Und sie sind so, oh mein Gott, mein Gott. Und dann werden sie ja auch reden. Da sind wir dann aber erstmal raus aus der Szene.
Ja, aber ich finde auch, weil was jetzt bei Carrie einsetzt, sie sagt jetzt so, na toll, jetzt wird diese Geschichte bei Vocum erzählt. Weil sie jetzt Sorge hat, dass quasi Nina jetzt Julia erklären muss, woher sie Carrie kennt. Und dann sagt, ich habe Aiden gedatet und was auch immer. Was auch immer Carrie für eine Horrorgeschichte hat, die sie sich vorstellt, was da jetzt Nina Katz zu sagen hätte. Und wahrscheinlich sind das einfach nur die schlimmsten Dinge, die Carrie quasi über sich selber, wenn sie sich so aus dem schlechtesten Licht betrachten würde, was dann über sie gesagt wird. Und hat jetzt natürlich Angst, dass alle sie für einen schlimmen Menschen halten. Und das ist wiederum was, wo ich auch mich reinversetzen kann. Also ich erinnere mich, es gab sogar einmal eine Situation auf der Arbeit, wo ich was gesagt habe und dann wurde das, wenn man das halt mit so ein bisschen anderen Augen, also ich habe gesagt irgendwie, ja, hier bei uns im Team, wir kriegen immer alles mit, was überall in allen Abteilungen passiert, so von wegen, ne? Das heißt, wir können immer Mäuschen spielen. Und eine andere Person hat dann jemand anderem gesagt, ja, die Judith, die lässt dann immer über alle in dem Team. Also die hat das quasi auf die Weise quasi, obwohl ich eher meinte, ich bin eine Neugierige, ich liebe das, wenn ich den ganzen Klatsch und Tratsch mitkriege, gelästert, also lästern tue ich jetzt aber nicht so. Und das war quasi die Geschichte, die weitererzählt wurde. Und ich habe auch gemerkt, dass Leute mir gegenüber das Verhalten geändert haben. Ja. Und da hatte ich auch so einen Moment, wo ich dachte so, boah, ich will das irgendwie richtig stellen, aber ich weiß auch nicht wie, weil ich werde ja hier gerade quasi auch accused, so, dass ich ein schlechter Mensch bin, der lästert und der da sitzt und wir lästern über alle und sei nur vorsichtig, was du vor der sagst und so. Dabei war das nie das, worum es ging, sondern eher so, oh, ich liebe das da, weil wir kriegen immer alles mit und ich bin einfach auch, ne, egal. Deswegen, ich verstehe Carrie hier, auch, dass sie Sorge hat, dass jetzt da was, dass da was über sie weitererzählt wird, wo sie einfach das Gefühl hat, sie kann diese Narrative nicht kontrollieren, so.
Aber wie bist du dann damit umgegangen? Am Ende?
Ich habe es ausgesessen. Mm. Ich habe auch, also es gab eine Kollegin, wo ich das Gefühl hatte, der will ich das sagen, so, dass ich dieses Gespräch hatte und das Gefühl habe, das wurde jetzt anders weitererzählt. Und dann dachte ich aber, nee, das mache ich jetzt nicht. Also auch, weil ich Konflikte vermeide, aber auch, weil ich dachte, ich mache da jetzt eine größere Sache draus. Und es hat sich dann auch mit der Zeit so ausgespielt, dass, glaube ich, alle, mit denen ich eh enger war, gemerkt haben, dass ich nicht so ein Typ bin. So, dass ich nicht so eine bin, die fies ist oder dann auch schlechte Sachen erzählt, sondern ja. Und das hat sich ergeben. Weiß jetzt nicht, ob das ein guter Rat ist, aber so habe ich es gemacht.
Finde ich aber eigentlich schon. Würde ich aber vielleicht auch später nochmal drauf eingehen. Also dann ganz am Ende. Aber ich fand das interessant, gerade einfach deine Erfahrung zu hören und wie du damit umgegangen bist, weil das ja ein anderer Umgang ist, als Carrie dann ja wählt. Aber deswegen fand ich das spannend, kurz zu hören, was du denn gemacht hast in der Situation.
Ja, vielleicht ist auch deswegen, was ich am Anfang der Folge gesagt habe, wir lieben es, Carrie bei Dingen zuzusehen, die wir uns selbst nie trauen würden. So.
Trauen? Ja, gut.
Vielleicht auch, weil wir sie gar nicht machen wollen. Also nicht trauen, nicht, weil wir sagen, nee, das ist eine Art, was nicht meine Wahl ist, zu reagieren so. Genau. Und wir sehen bei ihr aber, wie es ist, wenn jemand so reagiert. Ja. Aber egal, wir gehen mal zu Sam.
Genau. Wir gehen erstmal in den Vibrator-Shop, würde sie sagen. Ich würde sagen, Saturn oder Mediamarkt ist es bestimmt nicht, aber wäre jetzt bei uns wahrscheinlich das Äquivalent zu dem Shop, wo sie sich befindet. Denn sie ist in so einem Elektromarkt und möchte ihren Vibrator umtauschen. Und ich liebe diese Szene, weil dieser Mann einfach immer wieder sagt, es ist ein Nackenmassagegerät, es ist ein Nackenmassagegerät. Und sie immer so, nein, 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 das ist ein Vibrator, der hat mich zum Kommen gebracht. Und beziehungsweise jetzt bringt er mich nicht mehr zum Kommen und das ist das Problem. Und er so, ja, vielleicht haben sie es so überansprucht und kommen in so ein komisches Gespräch. Und immer, es ist ein Nackenmassagegerät. Und natürlich, ja, sie können dieses Nackenmassagegerät gerne umtauschen, suchen sie sich einen neuen aus. Und ich liebe es, wie sie dann in dieser an diesem Tisch steht, wo diese verschiedenen Geräte sind und die anderen Frauen sie schon so beäugen und man könnte natürlich denken, okay, machen sie jetzt so eine verurteilende Sache, Oder was nämlich eher passiert ist, dass sie dann so fragen, und was ist mit diesem Gerät so, wie finden Sie das? Und sie so, nein, da auf gar keinen Fall, das bringt es überhaupt nicht und das brennt in die Klitoris weg und das ist, nee, zum Reiten, wenn sie sich draufsetzen, ist das gut, da ist das richtig gut. Und wie diese Frauen dann so sehr zufrieden schauen, so, ah ja, cool, danke für den Rat. Und ja, ich mag
vor allem,
das.
Weil das Witzige ist, dieser Verkäufer, ne?
Ja.
Der beharrt ja darauf, das sind Nackenmassagegeräte. Und Sam sagt ja so, also Sie können mir doch nicht erzählen, dass Frauen sich das hier für ihren Nacken kaufen. Ja. Und er so, es sind Nackenmassagegeräte. Und es bestätigt sich ja, weil ja diese Frauen, die da sich auch was angucken, ganz offensichtlich auch nicht ein Gerät für ihren Nacken suchen. Und sie ist so cool, weil sie halt auch so offen spricht und auch ihm gegenüber so einfach, sie hat gar keine Scham, sondern ist einfach so, ja, okay, dann gebe ich halt dieses Nackenmassagegerät zurück. Und er sagt so, ja, was ist denn damit? Der so, ja, es bringt mich nicht mehr zum Kochen. Ja. Und ist so ganz offen damit und ich finde das richtig toll und wie sie dann die anderen Frauen da berät und denen auch so zuzwinkert, aber gar nicht eklig, sondern eher so vertraut, wie so
richtig,
Freundinnen.
Ja,
und
richtig
die sind
gut.
Ja auch so dankbar dafür, dass sie das da, also weil die sind ja eher so, die sind verschämt, diese würden niemandem sagen, dass sie das als Vibrator benutzen, ne? Die kaufen das und so, weil sie
für
vielleicht nicht in den Sexshop gehen wollen.
Ja, genau.
Und da entsteht halt so, es ist so geil, es ist so subversiv. Es ist so Frauen untereinander in ihren Räumen. Und
ich fand's ganz toll.
Ja, richtig toll.
Aber ich hatte da auch eine Frage an dich hier aufgeschrieben. Hast du auch schon einmal ein Gerät anders verwendet, als es gedacht war?
Oh mein Gott. Also. Oh Gott. Ich erzähl's jetzt einfach. Als ich 14 oder 15
vielleicht
war.
Haben wir die gleiche Geschichte.
Hab ich von meinen Großeltern es war ein Nackenmassagegerät.
So ein Marienkäfer?
Es war eine Biene, es war eine
Ach
Biene
so,
mit so vier Füßen.
Ja, ich kenne die.
Eine Biene mit vier Füßen haben die mir geschenkt zu irgendeinem Fest Weihnachten. Da war auch noch, ich glaube, das war vom Bodyshop oder so, irgendwelche Badekugeln waren dabei und das Ding hat halt vibriert und ich so, naja.
Just try.
So.
Kann ich verstehen. Bei mir war es die elektrische Zahnbürste.
Also was hatte ich nicht.
Das war dann, als ich dann eine hatte, da hatte ich dann auch irgendwann, hatte ich zwei Bürstenaufsätze, ne? Weil ja dann. wurde dann ausgetauscht immer, ne? Aber ich muss sagen, die elektrische Zahnbürste ist der Hit. Ich kann es nicht anders sagen, wirklich.
Ich kann es mir vorstellen. Ja, diese Biene oder vielleicht war es auch ein Marienkäfer. Aber
ich weiß ganz genau, was du meinst.
So mit 14, 15, ich war halt auch so, ich habe mich auch irgendwie also geschämt. Ich hätte das niemals jemandem erzählt, aber ich war auch sehr froh, dass ich das hatte.
Ja, natürlich.
Weil ich hätte mir ja, also mit, du kaufst dir ja keinen Vibrator
nein.
in dem Alter und auch
nein,
wo.
Nein, nein.
Und also,
wie?
Ja.
Du hattest ja keinen, heute hast du hier einfach hier kommen, Amazon oder, der Shop deines Vertrauens.
Das
und
ging
dann wird er einfach
nicht.
Bestellt. Aber das ging ja nicht, das gab's ja nicht. Und ich sag mal, wenn man die Tür einmal aufgemacht hat, dann wusste man aber, oha.
Ja, absolut.
Ein Erwachen.
Oh Gott.
Also das war, aber witzig, wir waren im ähnlichen Alter, glaube ich. Also ich glaube, es war auch ungefähr so dieses Alter, wo man auf einmal so, oh mein Gott. Aber ich glaube, ich habe es auch in irgendeinem Film oder irgendwo gehört. Also ich glaube, alleine wäre ich gar nicht unbedingt auf die Idee gekommen. Aber so irgendwie.
Ja, naja, ich auch nicht, weil ich auch einfach keine hatte. Und ich dachte gerade so, also ich glaube, meine Mutter, die hat bis heute nicht angefangen, den Podcast zu hören. Aber ich dachte gerade, wenn sie irgendwann das macht und an dieser Folge ankommt und sich vielleicht noch erinnert an diesen Marienkäfer.
Nein, aber das...
Nein, aber es ist doch so. Es ist ja eigentlich, dass ich jetzt da irgendwie das Gefühl habe, dass oder damals mich geschämt habe oder jetzt auch denke so, oh Gott, haha, diese Geschichte ist doch scheiße.
Naja,
Jungs,
aber man war
tun
halt
das nicht. Jungs erzählen sich in dem Alter, dass sie einen Playboy haben oder was weiß ich oder was sie alles machen oder welch, ne?
Aber wahrscheinlich, weil es normaler ist für Jungs generell. Also
es ist
akzeptierter.
Ja,
normaler
nicht. Ich glaube, alle machen gleich viel an sich rum.
Ja, und es wird vielleicht auch anders thematisiert, ja auch in Filmen oder so, keine Ahnung, da spielt das ja viel, viel größere Rolle, dass du dir irgendwo entwickst, als dass du irgendwo mal eine Frau masturbieren siehst oder keine Ahnung.
Oh,
oder
weißt du noch, dieser Film Mädchen, Mädchen, wo es darum ging, dass sie einen Orgasmus haben.
Ja, auf dem Fahrradsattel.
Eigentlich ja total bahnbrechend, dass das da so thematisiert wurde, ne?
Und das ist der ganze Film. Der ganze Film dreht sich ja, also der natürlich hat er andere Themen. Es geht auch da natürlich viel um Freundschaft und so. Aber eigentlich geht es auch in dem ganzen Film darum, dass da drei Mädels sind, die einfach keinen Orgasmus haben. Und deswegen ja teilweise auch mit ihren Freunden ja Schluss machen. Weil sie sagen, du ganz ehrlich, du kümmerst dich hier einen Scheiß um mich und ich bin dir vollkommen egal. Hauptsache, du bummst dir hier einen weg. Ich mache jetzt Schluss. So. Und ja, das wurde sonst, glaube ich, nie thematisiert.
Nur bei Sex in the City.
Ja, bei Sex in the City, aber da sind, also ich kann es nur empfehlen, den auch nochmal zu gucken oder vielleicht kommentiert doch gerne mal, ob ihr diesen Film gesehen habt. Und oder wenn, ihr könnt auch eine Nachricht schreiben, würde mich interessieren, also wir hätten jetzt hier die elektrische Zahnbürste und den kleinen vibrierenden Marienkäfer. Gibt es noch andere Haushaltsgeräte im weitesten Sinne,
bestimmt,
die zweckentfremdet wurden? Das würde mich schon
bestimmt
interessieren. Fände ich witzig.
Ja.
Gut.
Also, Miranda ist mit Brady zu Hause und es klopft. Und Brady weint auch wieder und da ist ihre Nachbarin. Und diesmal ist sie echt eigentlich ganz lieb. Ne? Sie hat so eine Wiege, so eine Wippe in der Hand und sagt, hier, das ist von meiner Tochter, ich bringe Ihnen das mal. Das war für uns der Gamechanger und das ist halt irgendwie so eine Wippe, die automatisch wippt. Und es ist schon ein süßer Nachbarinnen-Moment.
Und vibriert.
Ne? Und vibriert. Und dachte ich auch so, also anscheinend klappt es da halt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und sie ist halt wirklich da in dem Moment hilfsbereit und hat, glaube ich, in ihr Herz gehört oder so und hat gemerkt, so die ist einfach alleine, die braucht Hilfe und fragt ja auch, ne, sie haben keine Freundin, die Kinder haben, oder? Und dann sagt sie so, ja, nee, ich bin die Erste, ich bin die Einzige. So und hat dann da Mitgefühl. Das finde ich auch gut.
Das ist total schön und das meinte ich ja mit, ne, mach jetzt hier keinen Vorwurf, weil am Ende des Tages, denk vielleicht nochmal zurück, als du jetzt frisch Mutter warst, ob du dann immer Gedanken für andere hattest und ob dich jetzt jemand gejudged hat wegen deines Babys oder irgendwas, sondern frag doch lieber nach oder gib einen Tipp weiter. Und das meinte ich auch, ne, wie gut es ist heute. Also ich kann das total verstehen, wenn du Mutter wirst, dann auch so Mami-Accounts zu folgen, um dir auch einfach Tipps zu holen, um zu wissen,
ja, natürlich.
Ah, okay, es gibt dieses und jenes und vielleicht funktioniert das auch bei meinem Kind oder wenn du sagst, ey, das hat bei meinem Kind geholfen oder das hat er super gern gegessen und sie hat es geliebt, damit zu spielen. Also natürlich ist es auch viel Werbung und viel Verkauf und so weiter, aber manchmal sind da ja auch Tipps dabei, wo du denkst, ach was, okay, und das probiere ich jetzt mal aus. Und gerade wie diese Wippe, das hat halt damals, gab's das noch nicht, deswegen brauchtest du ja auch einfach dann wahrscheinlich doch eher die Gruppe oder andere Frauen, die dann auch Mutter sind, mit denen du dich austauschen kannst. Also am Ende kommt man ja nicht ganz daran vorbei, um den Austausch, um auch einfach zu lernen und Fragen zu stellen.
Es ist einfach Community.
Ja.
Ja,
aber ich verstehe auch, wenn man nicht ganz so deep rein diven will. Also ich verstehe auch, ne, also das kann natürlich auch extreme Züge annehmen und wenn man das dann vielleicht nicht möchte. Aber so diesen generellen Austausch, ich glaube, das brauchst einfach, um zu lernen. Merken wir hier.
Ich frage mich gerade, wo dieser Marienkäfer ist. Ich glaube, den habe ich nicht mehr. Ne? Ich habe mich. Wann war der Zeitpunkt, dass ich den in Rente geschickt habe? Wahrscheinlich, als ich selber einen Vibrator gekauft habe. Auf der Reeperbahn übrigens. Naja.
Schön.
Sorry. Wir haben gerade über die Babys und Mutter-Accounts.
Das macht gar nichts.
Ja.
Nee, aber deswegen, also ich kann auch verstehen, dass es natürlich auch irgendwann extreme Züge annimmt und man da vielleicht nicht ganz so rein will. Und ich sag mal, Miranda ist ja jetzt auch keine Mami-Mutti. So in dem Sinne, sondern die möchte ja auch schon gern einfach arbeiten und ihr altes Leben irgendwie führen. Aber ich glaube halt, um diesen Austausch kommst du nicht drum herum, um dir einfach auch so Tipps zu holen. Und oder bei Krankheiten, aber es gibt auch so viel, wo man sagt, da habe ich das und das probiert, das hat gut geholfen. Oder gerade wenn Kinder zahnen oder so, was weiß denn ich, was man da macht? Keine Ahnung, was man da macht. Ich gucke doch da auch nur und habe irgendwelche Beißringe verschenkt, die man in den Gefrierschrank tun kann, damit das dann kalt ist. Aber ja, wo soll man es denn her wissen?
Ich habe mir den Content auch schon angeguckt, wo halt so Leute so posten, irgendwie hier 8 Sachen, die für uns absolute Must-Haves waren in den ersten Wochen. Weil Weil ich mir dachte, ich speichere mir das. Irgendwann kommen wieder Babys und dann ist das gut. Und dann kann ich das weiterschicken oder ich kann was davon schenken oder ich kann irgendwie, ja.
Ja, einfach ein bisschen teilhaben. Aber ich sag mal, das ich kann auch verstehen, wenn man jetzt Freundin ist und kein Kind hat und eher wie Samantha ist und sich jetzt gar nicht so damit beschäftigen will. Aber ich finde, es gibt immer schon so Kleinigkeiten, wie du sagst, ne? Einfach sich kurz mal was zu merken. Und wenn es dann nur ein kleiner Geschenkbeutel ist. Aber
naja, auf jeden Fall kommt jetzt Sam auch so langsam auf den Trichter, dass sie sich da nicht ganz rausziehen kann aus Mirandas neuem Leben. Und klopft. Und ne, Miranda ist so, also an der Tür, ist auch eigentlich ganz gut gelaunt, so, hey, was machst du denn hier? Es ist auch ruhig im Hintergrund, also Brady schreit nicht mehr. Und dann sagt sie so, du gehst hier jetzt zu meinem Friseurtermin, du gehst hin als Samantha Jones um 16.30 Uhr, was weiß ich, für Schneiden, Färben, alles. Und ich passe hier aufs Kind auf. Also eigentlich genau das, was wir uns gewünscht haben von ihr. Und ich finde es auch toll, dass sie das macht und ihr den Termin auch gibt. Und da merkt man wirklich, das ist jetzt nicht so was Halbherziges, sondern sie hat sich so gefreut auf den Termin und wollte jetzt, also hatte, glaube ich, auch ein schlechtes Gewissen, dass das dann jetzt ihre Lösung war für Miranda und dass sie dann also dadurch auch anerkennt, dass sie das verdient hat. Miranda hat das auch verdient. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass man immer sein größtes Gut aufgeben muss für seine Mutterfreundin, aber ich finde, Nein. Das zeigt, dass Sam den Knall gehört hat. So, das,
sie hat es verstanden.
Sehr, sehr großzügig. Ja.
Und ich glaube auch, Samantha kriegt eher wieder einen Termin als vielleicht jetzt Miranda. Also ich glaube, sie weiß einfach ganz ehrlich, dann ruft sie halt an und kriegt dann die nächste Woche oder in zwei Wochen einen Termin. Davon geht sie jetzt, glaube ich, nicht kaputt, aber Miranda geht halt kaputt. Und dann kannst du das vielleicht schon in Relation setzen und dann sagen, ja gut, dann meine Fresse, dann bleibe ich jetzt halt zwei Wochen länger mit bisschen Ansatz. Es tut
Here
mir
I
nicht
am.
Weh.
Here I Mary am to fucking help. Poppins.
Ja, ich liebe es. Ich bin Mary fucking Poppins. Und ich liebe das. Ich liebe es. Und ich liebe es auch, wie sie dann da auf Brady so zugeht, wie in so einem Catwalk. Also Miranda sagt nur, lass ihn einfach nur in der Wippe, dann sagt er nichts, dann ist er ruhig. Schalt nur nicht die Wippe aus, nimm ihn da nicht raus. Und dann läuft Samantha so ein bisschen wie Catwalk-mäßig und aber auch so langsam, als würde sie sich diesem Kind so nähern, so von wegen, aha, okay, wir sind jetzt hier und naja, so blöd siehst du ja gar nicht aus, irgendwie so in diese Richtung. Und dann so, sitz, geht die Wippe kaputt.
Ja. Und sie ist also überfordert und ich checke es auch. Also, weil sie hat total. Ja wirklich offensichtlich, hat sie gar keine Berührung mit Babys gehabt, hat gar keinen, also ich glaube auch der Grund, warum sie Miranda nicht wirklich was anbieten konnte davor war, dass sie gar nicht auf eine Idee überhaupt kam, was das sein könnte, weil sie so wenig Berührung hat. Und jetzt ist sie da alleine mit dem schreienden Baby und Carrie ruft bei Samantha an, zufällig. Also sie ruft an, weil sie gerade irgendeine Serie gesehen hat, wo Nina Katz auch im Abspann stand und sagt so, naja, glaubst du, Nina Katz erzählt jetzt allen berühmten Leuten, dass ich eine gemeine Ex-Freundin bin und dann hört sie das Baby im Hintergrund schreien und fragt so, was machst du, wo bist du? Und dann sagt Sam so, ja, ich bin hier bei Miranda, ich passe aufs Baby auf, weil du mir das gesagt hast, so ungefähr. Und es ist auch lustig, ne, weil sie wirft dann so Spielzeug auf den Jungen, als wäre das so ein Hund, so
ich
hier, nimm, fang. Und ist halt schon, also sofort auch überfordert, auch verständlicherweise. Und Carrie redet halt wieder ein bisschen weiter und dann sagt sie so, ich habe hier ein schreiendes Baby, ich habe keine Zeit für sowas und legt halt auf. Und es ist lustig gemacht, aber ich finde das gut, dass man quasi sofort das so umgesetzt hat, dass Sam jetzt einfach weiß, also ansatzweise weiß, in welchen Schuhen Miranda steckt.
Ja, und ich mochte das wirklich sehr. Aber ich habe auch wirklich diese Szene geliebt, wie sie dieses Spielzeug auf ihn drauf wirft. Ich dachte, dass wirklich niemand hier mal irgendwie auf die Idee kommt, dieses Baby mal hochzunehmen, ist irgendwie witzig.
Keiner nimmt das Baby hoch.
Na gut, egal. Ja. Aber und auch da, und das ist so langsam der Punkt, wo ich merke, okay, jetzt driftet Carrie ab. Jetzt driftet sie ab, jetzt ist sie richtig im Rabbit Hole. Jetzt haben wir sie in ihren Gedanken verloren, wo ich denke, als ob, weil sie sagt ja schon, ja, ich maße mir jetzt nicht an, dass eine Gwyneth Paltrow darüber nachdenkt, was ich mit meinem Ex-Freund gemacht habe. Und ich denke mir, ja, genau. Die weiß überhaupt nicht, wer du bist. So, es spielt keine Rolle. Und also, wie gesagt, ich kann es bis zum gewissen Punkt verstehen, sich da auch reinzusteigern. Aber da dachte ich wirklich, nee.
Ja.
Also jetzt haben wir eine Umdrehung zu viel gemacht.
Ja.
Jetzt sind wir verloren und jetzt müsste wirklich mal jemand, und eigentlich mag ich, dass Samantha auch sagt so, hör jetzt auf, ich habe jetzt ganz andere Probleme hier, schreiendes Baby, und also nicht im Sinne von deine Probleme sind nicht wichtig, aber das kurz mal in Relation zu setzen, fand ich da gar nicht so schlecht. Also erstens, dass sie das nochmal ähnliche Situation wie mit Miranda hat. Also es geht wieder schreiendes Baby, eigentlich jemand, der gerade eine ganz, ganz andere Situation hat. Und ich möchte auch hier wieder nicht sagen, natürlich ist Carries Problem trotzdem auch wichtig für sie in diesem Moment. Aber wir sind hier wirklich auch schon in einer Umdrehung zu viel. Und in diesem Moment, also für Samantha ist das ja wirklich eine furchtbare Situation, weil sie gar nicht weiß, was sie machen soll. Sie weiß ja gar nicht, was los ist, weil, wie du schon sagst, ne? Es ist ja eine Person, die sich nicht mit Babys beschäftigt. Also sie hat ja auch keine Idee davon, was sie mit diesem Kind jetzt macht. Und dann hast du noch deine Freundin am Telefon, die dich irgendwie fragt, ob Gwyneth Paltrow sich Gedanken um sie macht, wo du auch selber denkst, sag mal, also nein. Ja. Nee, ich habe jetzt andere Probleme.
Ja, für sie ist ja halt auch diese Geschichte eine viel, viel bedeutendere in ihrem Leben, in ihrem Zeitstrahl, als ja. es für alle anderen ist. Für alle anderen ist es einfach nur eine gescheiterte Beziehung und für sie ist es aber, sie war dabei, ne? Sie kennt die ganze Story und ja, ist halt da. Aber auch irgendwie witzig, dass sie da natürlich dann Sam anruft, weil normalerweise ist Sam die, mit der sie darüber reden kann.
Ja, außer aber halt natürlich jetzt. In dem Moment. Aber ja. Sam wäre nicht Sam, würde sie nicht eine Lösung finden. Als Miranda dann nämlich zur Tür reinkommt, sagt Samantha, sitzt sie da mit so einem Cocktail in der Hand, finde ich auch ganz, ganz toll, so einen kleinen Martini. Und sagt so, ja, die Wippe ist kaputt gegangen. Und Miranda schaut so, oh mein Gott. Und dann guckt sie aber da rein und da liegt Brady in der Wippe mit dem Massagestab so an Brady dran. Also dass wieder diese Vibration einfach da ist und der ganz genüsslich da drin sitzt und es irgendwie gut findet. Und ich liebe es aber auch, wie Miranda sagt so, ja, aber das ist der noch nicht benutzt wurde. Der ist hoffentlich niegelnagelneu. So. Und ich liebe alles daran. Und sie sieht ganz fresh wieder aus. Sie war beim Friseur, ihr geht's wieder gut.
Ja,
also natürlich geht es jetzt nicht wieder gut, weil nur diese eine Sache wird jetzt nicht die Situation retten oder herstellen. Aber es waren einfach mal ein paar Stunden für sie. Und das, glaube ich, merkt man ja auch an.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir zur Scheidung. Und ich finde das eigentlich, das ist so eine Szene, die so raussticht, weil sie das Ende von dieser Ehe mal wirklich zeigt. Da sitzt nämlich Charlotte mit Harry, mit ihrem Anwalt, und Bunny mit ihrem. Und der Anwalt bietet ihr da irgend so eine Münzsammlung an und sie sagt, ich will nur die Wohnung. Das ist, was Trey mir gesagt hat, ne? Und dann dachte ich erstmal, warum sitzt Bunny McDougal da und macht die Scheidung ihres Sohnes? Also, das ist doch der absolute Wahnsinn. Ist aber auch natürlich total emblematisch für das, was mit dieser ganzen Ehe war. Die war da sowieso in allem drin, die ist da in die Wohnung reingekommen, wenn sie wollte, die hat sich da eingemischt, die war da viel zu präsent und ist es auch hier. Weil wie crazy ist das, dass da nicht ihr Ex-Mann sitzt, sondern Bunny. Und natürlich ist es auch deswegen, weil es da um das Familienvermögen geht. Aber es ist doch total crazy. Und dann fängt sie halt sogar noch an, so Kommentare zu machen, ne? Und sagt so, du hast ihm ein Eheversprechen gegeben und nicht einfach nur in guten Zeiten oder bis es zu steinig wird. Und da wird auch wieder Charlottes Gesicht gezeigt und sie guckt so verletzt, weil sie natürlich dabei war. Sie war dabei, wie sie versucht hat, diese Ehe instand zu halten, wie sie enttäuscht und enttäuscht und enttäuscht wurde von Trey, weil er hat das verkackt, ne? Okay, ja, keine Kinder zu wollen, dann irgendwie am Ende ist nochmal ein anderes Thema, aber er war ein Kack-Ehemann und sie sitzt da und muss sich das anhören und hat diese Wohnung für die beiden gemacht mit der Vorstellung, das wird deren Zuhause mit den Kindern, die sie haben werden, für den Rest ihres Lebens. Und er hat ihr gesagt, du kriegst die Wohnung, du behältst sie, es ist deine. Du hast die gemacht zu dem, was sie ist. Und jetzt muss sie da mit der Mutter von ihrem Ex drum kämpfen. Und dieser verletzte Blick von ihr,
ist so wirklich furchtbar.
Der trifft so. Und dann kommt ja dieses Telegramm, das geschickt wird.
Oh,
denke, was für eine, irgendwie, ich habe das früher einfach immer akzeptiert. Naja, die sitzen halt da und verhandeln. Aber eigentlich, was für eine weirde Situation. Die sitzt da mit einem Anwalt der Mutter von ihrem Ex und ihr Ex-Mann ist gar nicht da, aber er schickt ein Telegramm. Wer zur Hölle schickt ein Telegramm? Und da steht halt drin, Charlotte war die beste Ehefrau, sie soll alles bekommen, was sie will. Und dann noch so ganz im Ernst, Mutter, so ungefähr.
Ja.
Und Bunny hört es halt und weiß, sie hat keine Chance, bellt ihren Anwalt da irgendwie an, so dass der jetzt gehen soll. Und am Ende hat Charlotte bekommen, was sie wollte, nämlich die Wohnung, die ja für so viel mehr steht. Die ist ja nicht einfach nur ein Immobilienobjekt. Das ist ja wirklich, hat ja Bedeutung.
Es hat Bedeutung für sie und Aber du hast es gerade alles eigentlich schon auf den Punkt. Ich brauche gar nichts mehr sagen, gerade merke ich. Es ist, nee, du hast alles schon gesagt, weil ich halt auch gedacht habe, ey, was für eine weirde Situation. Aber du hast so recht, diese Frau war einfach so präsent in dieser ganzen Ehe. Also eigentlich haben die eine Ehe zu dritt geführt. Eigentlich hat Charlotte sogar mehr Ehe mit Bunny geführt als mit Trey, weil die krassen Auseinandersetzungen über Themen hat Bunny meistens ja ausgetragen.
Da war sie immer dabei.
Sie hat sich bei der
Adoption eingemischt, als sie das Bett gekauft haben, mit der Einrichtung, mit den Stockenden, mit dem Ehevertrag und der 1 Million, die Charlotte da drin haben wollte und so. Also sie ist da so eine richtige Matriarchin.
Ja.
Und Trey hat das alles geschehen lassen. Der hat sich da nie
so... Oh, nee.
Ja,
also,
aber
nee.
Richtig schön, dass das die Story ist. Dass die Story ist, dass sie die Wohnung kriegt. Und
ja.
Ja.
Und eigentlich auch die Story von... Und, ne, also ja, Trey war ein scheiß Ehemann, aber... Die haben sich halt geliebt. Die haben sich trotz allem haben die sich geliebt und die waren ja sehr verliebt. Da ist ja wirklich viel Scheiße passiert. Aber am Ende, die sind ja jetzt auch nicht im Streit oder in irgendwas Krassem auseinandergegangen, sondern die haben einfach gemerkt, nee, das können wir so nicht weitermachen. Und dann ist das auch in Ordnung. Und dann
ihm tat es auch, glaube ich, wirklich leid.
Ja.
Ihm tat ja wirklich leid, dass er das gar nicht so konnte, wie er das dachte oder wie er es wollte.
Ja.
So.
Ja, und deswegen finde ich es auch so gut, wie er dann auch sagt, so im Ernst, Mutter. So,
ja.
Und dann auch immer dieses Stopp, was man ja immer bei diesen Telegramm hat, wenn man, ne, wenn so ein Satz zu Ende ist, so im Ernst, Mutter, und dann Stopp.
Ja.
Liebe
und ich finde das auch irgendwie, irgendwie schön, das ist das wirklich das Ende der Geschichte. Trey taucht nie wieder auf. Und jetzt, wo die Szene gerade so frisch, also ich habe es auch erst eben gesehen, finde ich, kann ich nachvollziehen, dass Kristen Davis meinte, dass sie nicht wollte, dass diese Geschichte nochmal tragisch wird. Also sie hatte ja gesagt, es war die Überlegung, dass er in Just Like That auftaucht und man so ein bisschen sieht, was ist aus Trey geworden. Mhm. Und ich schätze mal, der Handlungsstrang, den die sich ausgedacht haben, war, dass er halt irgendwie miserable ist oder dass er nie glücklich wurde oder dass er es für immer bereut, dass er es so versaut hat. Und sie meinte, sie ist froh, dass die Story so stehen geblieben ist und man sich jetzt selber überlegen kann, so.
Ja,
wie es weitergeht.
Also ich sag mal, ich wünsche ihm ja an sich nichts Schlechtes. Also wem wünscht man schon was Schlechtes? Bunny möchte ich, der wünsche ich gern auch mal so ein irgendwas Blödes. Jetzt nichts Lebensgefährliches, aber irgendwie so, weiß ich nicht.
Dass ihr Essen immer ganz schnell kalt wird.
So, oder irgendwie so ein paar miese Sachen. Regnet die ganze, regnet einfach sehr oft, hat wenig Sonne.
Ja. Oder sie hat ganz oft einen nassen Ärmel beim Händewaschen.
Ja, auch das. Auch ja. Oder so Strähnen, die einfach gar nie sitzen wollen und irgendwas rutscht immer aus ihrer Frisur raus. So einfach so ein paar Sachen, die sie einfach so nerven. Das wünsche ich ihr.
Ja.
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 So.
Aber ich finde auch gut, weil Harry, also ich finde Harry ist ja ab Sekunde 1 einfach nur sympathisch und er sagt ja dann zu Charlotte nur Ding Dong, die Hexe ist tot. Und
ich,
das fühlen halt alle so.
Ich liebe es. Ding Dong, die Hexe ist tot. Aber ich glaube, das ist aus irgendeinem Lied, ne? Oder aus irgendeinem...
Ja, es geht in irgendeinem Märchen
das,
oder so.
Oder
ist das, doch, glaube ich,
aus dem Film? Ich weiß es nicht, aber dieses Ding-Dong, die Hexe ist tot. Aber weil er sofort gerafft hat, ne? Er hat sofort die Situation gecheckt. Ich liebe es.
Der Zauberer von Oz kommt es her.
So.
Ding-Dong, die Hexe ist tot. Ja.
So haben wir es doch, der Zauberer von Oz.
So.
Jetzt sind wir quasi, nähern wir uns dem Ende und ich muss auch sagen, hier spätestens jetzt war ich richtig am Ende, auch mit der Situation, weil ich denke, Carrie, was ist los? So, reißen Sie sich jetzt mal bitte zusammen, denn Carrie sitzt mit Steve auf der Treppe vor ihrem Haus, nehme ich mal an, und er kommt vom Basketball oder will da hin, auf jeden Fall hat er einen Ball dabei und trippelt ihn auch so ein bisschen immer auf den Boden und Carrie fragt jetzt nach Aiden. Wie denn so, gar nicht. Steve denkt erst, es geht um Miranda, was ich total verstehen kann, weil er denkt so, sie will nicht, dass ich so oft komme und so und irgendwie, was ich total verstehen kann, weil das ist ja eigentlich das verbindende Element zwischen den beiden, ist ja Miranda. Aber sie so, nee, geht um was ganz anderes. Aiden, wie war denn so die Trennung für ihn?
Nee, sie fragt was denkt Aiden über mich? Und dann sagt Steve so, was? Oh nee, du willst doch jetzt bitte nicht wieder mit ihm zusammenkommen.
Ja.
Und Carrie so, okay, nee, das wollte ich nicht wissen, aber beantwortet meine Frage auch. So, weil sie will ja wissen, wie die Trennung für ihn war. Und ja, da sagt er halt, na, es war halt schon hart so. Und meinte, es geht ihm jetzt super, aber damals war es schlimm. Der war für einen Monat quasi nur im Bett so. Und Carrie nimmt das richtig mit, dass es ihm so schlecht ging. Aber ich frage mich auch so, was dachte sie? Dachte sie, er hat das einfach so nach 2 Wochen abgehakt? Also das ist ja jetzt auch nicht.
Und was will sie denn mit der Information? Also was ist,
nee, eben.
Es ist so, also wenn wirklich was unnötig ist, ist erstens das und das, was noch später kommt. Aber das fand ich so, ich denke, Carrie, nee. Und vielleicht muss man dann auch manchmal aushalten, dass man in manchen Erzählungen die Blöde ist.
Ja.
Und dann ist das so. Und in der Erzählung bist du die Blöde für die andere Seite. Und dann, und das ist auch in Ordnung, weil der andere das vielleicht braucht. Weißt du? Also wenn es natürlich so Trennungen gibt, einer ist anscheinend immer der Doofe. Also ich habe selten Trennungen miterlebt, wo man jetzt sagen könnte, oh Gott, wir sind so positiv auseinandergegangen. Wir haben uns da hingesetzt und haben wir geredet und haben wir erkannt alles und dann haben wir uns in den Arm genommen und dann ist jeder seiner Wege gegangen. Das ist ja wirklich, in den seltensten Fällen läuft es so ab.
Es gibt ja immer irgendwelche Verletzungen oder
so.
Ja.
Und ne, gerade auch mit der Vorgeschichte ist es halt dann blöd. Und dann muss man das, so beschissen das ist und so anders man sich vielleicht selber sieht, muss man das dann leider mal aushalten können. Und es spielt ja aktiv für Carries Leben keine Rolle. Also sie hat jetzt weder was mit Aiden gerade zu tun, noch, also wo taucht das jetzt auf? Ich weiß, dass es sie verletzt.
Ihre Angst ist ja, dass es für sie eine Rolle spielt, dass halt Leute schlecht über sie reden oder ein Bild von ihr weitererzählen, wo sie sagt, das entspricht mir nicht. Ja. Und deswegen sagt sie ja jetzt auch, also sie will halt Nina Cates treffen und ihr halt sagen, dass sie keine schlechte Freundin war.
Erstmal sagt Steve ja noch, dass Aiden gesagt hätte, er hätte die Fähigkeit eingebüßt, Frauen zu vertrauen. Und dann wird Carrie natürlich schon hellhörig und weißt so, und das hat Aiden gesagt? Und er so, nee, ich hab mit Aiden nur Hühnchen gegessen. Das hat Nina gesagt. Und da kommt man natürlich auch ein bisschen im Thema auf die Spur, wo ich denke, also was hat denn diese Nina? Also was ist, also natürlich denke ich mir, was ist das denn für eine Klatschtante, dass die sich so rausnimmt, über diese Beziehung so zu urteilen. Und ich muss sagen, also vielleicht können wir da kurz mal drüber sprechen. Ich glaube, früher war das noch mehr ein Ding, dass Männer natürlich immer gesagt haben, ey, meine Ex-Freundin, voll die Furie. Oh, das war voll furchtbar. Die war voll der furchtbare Mensch. Und also ich hasse sie nur. So, oder also die war irre. Die war nicht ganz knusper. Also das war wirklich eine ganz, ganz blöde und keine Ahnung, und hängen sonst was an. Und man hat als Frau gedacht, oh mein Gott, was war das denn für eine? Oh mein Gott, zum Glück ist er ja jetzt bei mir, weil ich bin jetzt eine ganz tolle und ich bin ja so viel besser als seine Ex-Freundin. Und ganz ehrlich, Männer, die so über ihre Ex-Freundin sprechen, bin ich immer schon sehr skeptisch.
Ja, aber es ist ja auch wieder so ein typisches, so eine Erzählung, ne, mit der sich Männer halt auch aus der Verantwortung ziehen und auch ausnutzen, dass sie immer als glaubwürdig angesehen werden und Frauen immer als unberechenbar und das.
Oder hysterisch. So, das war eine hysterische Person und so. Also diese ganzen Begriffe werden ja dann gerne um sich geworfen. Und wo ich diese Nina einfach so als so eine Person, wo ich denke, was geht's dich denn an? Also natürlich frage ich mich das auch bei ihr. Also ich nehme sie gar nicht in Schutz in dieser Erzählung. Ich frage mich auch, also was hast du denn davon, jetzt überall rumzutratschen? Was, anscheinend ist sie auch gar nicht mehr mit Aiden zusammen. Also was soll es? Was redest du?
Und vor allem glaube ich, dass sie wirklich, also das haben wir ja schon erörtert, aber dass Aiden eine ganz andere Geschichte über diese Trennung erzählt, in der Carrie wirklich die Böse ist, weil sie ihn nicht wollte. Weil sie ihm nicht das bewiesen hat und so. Dabei ging es darum nie und er hat das nie verstanden. Und wenn du die Story dann hörst, so, dann kannst du dir vielleicht schon denken, was ist denn mit der? Die hat ja gar kein Herz. Dabei war das nie der Punkt, so wie ich das zumindest sehe.
Ja.
Aber vielleicht ist auch deswegen, dass Carrie jetzt das Gefühl hat, sie muss da mal was richtig stellen und trifft sich ja mit Stanford. Sie hat ja irgendwie mitgekriegt, dass Nina da irgendwie mittags immer an einem bestimmten Brezelstand brezeln ist und lauert ihr da jetzt auf, wo ich dann denke, so nee, das ist jetzt wirklich nicht.
Das ist jetzt die allerletzte, beschissenste Umdrehung in dieser Geschichte. Genau. Also jetzt haben wir wirklich, jetzt sind wir jenseits von Gut und Böse. Jetzt haben wir alles verlassen. Wir sind jetzt auf einer ganz anderen Spur.
Ja, das ist jetzt wieder purer Voyeurismus, wo man denkt so, okay, jetzt will ich mir gucken, wie die das macht, weil das, also würde ich never, never würde ich das machen. Aber es gibt auch noch so einen kleinen zweiten Handlungsstrang, weil Stanford fragt sie, wie sie eigentlich Marcus findet. Und sie sagt, ja, nett, und redet dann weiter über Aiden und Nina und alles. Und dann sagt er so, ey, Carrie, ich höre mir das die ganze Zeit an hier mit Aiden und du weißt doch, ich habe nicht viele Beziehungen. Ich habe quasi keine Beziehung und deine Meinung ist mir wichtig. So, und macht sie darauf aufmerksam, dass sie jetzt wirklich da gerade mal ein bisschen ihren Aufmerksamkeitsfokus shiften muss. Und das finde ich auch fair und finde es auch gut, dass er diese Rolle einnimmt und das mal deutlich macht. Weil Carrie sich hier da die ganze Zeit nur darum dreht, dass sie halt sich Sorgen um ihre, ja, um ihr Bild macht, das andere von ihr haben. Und sie ist schon so ein bisschen einsichtig und checkt es auch. Aber im Endeffekt läuft die Szene dann darauf hinaus, dass sie Nina treffen mit Hannah Graham, das ist eine Schauspielerin. Und die stellt sie halt vor, oder also Nina Kett sagt ja auch erstmal so, boah, Carrie, das dritte Mal irgendwie, jetzt langsam denke ich, du stalkst mich. Und ich denke so, naja, sie hat ja recht, sie hat ihr ja wirklich damit gerechnet, dass sie sie da trifft, um ihr das sagen zu können. Und dann stellt sie die Carrie halt der Hannah Graham vor, sagt sie, ja, das ist Carrie Bradshaw. Und dann macht Hannah Graham auch das Gesicht.
Ja.
Und so, Carrie. Dann sagt Carrie, und dann sagt Carrie so, ich würde gern was besprechen mit dir unter vier Augen, und sagt dann halt so, dass sie das Gefühl hat, dass sie eine Meinung hat über Aiden und sie und das Schlussmachen immer schmerzvoll ist und tragisch, aber auch privat so, und dass sie Aiden geliebt hat und nie etwas getan hat, um ihm absichtlich weh zu tun. Und ich finde irgendwie, es passt auch irgendwie nicht so zusammen, weil Nina guckt sie halt so an, als wäre das so komplett out of the blue und sagt so, okay, so von wegen so, hä, warum sagst du mir das? Ich finde, das macht aber nicht so ganz Sinn, weil sie hat eine starke Meinung dazu und jetzt tut sie so, als wäre ihr das alles egal gewesen. Und
es ist ja einfach egal. Also ich glaube noch nicht mal, dass sie das, ich glaube, sie ist einfach so, okay, und jetzt, ja,
gut. Aber ich finde, das passt nicht so zur Story, weil sie hatte ja eine Meinung über sie, also allein, dass sie so reagiert hat, ist ja schon krass. Vielleicht ist ihr eher egal, was Carrie darüber denkt, das könnte auch sein.
Genau,
ich sehe das aber anders, weil Aiden hat mir alles erzählt, so ungefähr. Genau.
So, also sie hat sich ja schon ihre Meinung gebildet. Also, ne,
ach so,
also ich
meinst
glaube,
du das? Ja, genau.
Sie hat ihre Meinung und sie ist ja mit Aiden und sie kann ja nur die Wahrheit kennen. Ich glaube, so in diese Richtung soll das gehen.
Weil ich habe immer gedacht, das sollte zeigen, ihr wäre es eigentlich gar nicht wichtig, aber das glaube ich halt nicht.
Das glaube ich, also ich glaube, es ist ihr nicht wichtig, was Carrie dazu zu sagen hat. Es ist
ja, genau,
halt
das denke ich nämlich auch.
Okay, cool, und jetzt? Also
ja,
ich hasse dich trotzdem.
Ich weiß es ja besser,
so ein bisschen,
er hat mir alles gesagt.
So, ja. das, aber wir erfahren ja quasi im Sprechen, als Carrie spricht, erfahren wir ja eigentlich schon, dass sie merkt, eigentlich merkt sie gerade, dass es nicht darum geht, sich jetzt hier bei Nina ins rechte Licht zu rücken, sondern dass sie einfach merkt, dass ihr größter Kritiker sie selber ist. Und wenn du den dann quasi ins Auge blicken musst, dann greift dich das natürlich extrem an. Und ne, sie bringt das dann zu Ende und dreht sich dann aber um und geht. Und das ist ja eigentlich das, was wir schon quasi in der Mitte gesagt haben. Darum geht's ja am Ende.
Ja.
Es geht nicht, also natürlich ist das unschön und nicht gut. Und ich sag mal, wenn es in eine Form von zum Beispiel Mobbing umschlägt oder sowas, dann muss man sich das auch auf gar keinen Fall gefallen lassen. Aber das wäre jetzt so meine Strategie, was heißt Strategie, aber ich würde es eher wie du machen oder wie du in der Situation gehandelt hast. Ganz ehrlich, wer ist diese Nina Katz? Sie spielt für Carries wirkliches Leben keine Rolle, wirklich gar keine. Und dann, wie wahrscheinlich ist, dass sie sich noch ein paar Mal über den Weg laufen? Ja gut, hier für diese Folge, okay. Aber eigentlich, wie gesagt, spielt sie keine Rolle und sie muss ihr nicht mehr Raum geben als nötig. Klar kann sie sich mit ihren Gefühlen auseinandersetzen und das finde ich auch gut, so das nochmal zu hinterfragen und zu gucken, warum sie das so angreift. Aber man muss die Situation jetzt nicht größer machen, als sie ist. Und dann einfach manchmal einfach Dinge auch gut sein zu lassen, ist vielleicht dann doch manchmal der bessere Weg.
Ich glaube auch, bei ihr ging es eher darum, dass sie selber wahrscheinlich in sich verborgen noch diese Sorge hatte, wie sehr sie Aiden wehgetan hat. Selbst auch, wenn sie es nicht anders machen konnte. Und ich finde, sie ist in diesem Breakup mit ihm, sie ist das alles gut angegangen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ne, wenn er dann so verletzt war und dass das eigentlich was ist, was ihr leid tat. Und das sagt sie ja dann auch in diesem Voice-Over noch so, dass es eigentlich was ist, was sie selber sich sagen musste. Ich habe nie was getan, was, also um ihm absichtlich weh zu tun. Ich habe ihn sehr geliebt, so sich da nochmal zu vergewissern. Und ob Nina Ketz das weiß, ist ja dann eigentlich egal.
Und ganz ja. ehrlich, so wichtig ist Carrie dann halt eben auch nicht. So, in einer Woche gibt's einen anderen Tratsch. Machen wir uns nichts vor. Also ich weiß, ja. in dem Moment kann man sich das dann immer wahrscheinlich nicht so vorstellen. Aber am Ende geht's hier ja nur um Laber. Und in der nächsten Woche oder vielleicht schon am nächsten Tag gibt's ein ganz anderes Thema. Und niemand wird mehr darüber nachdenken, wie Carrie jetzt mit Aiden Schluss gemacht hat. Also das spielt einfach keine Rolle. Ich frage mich auch, was das bedeuten soll, Wegwerfartikel. Also was soll das bedeuten? Weiß man nicht.
Ja, ich glaube eher so von wegen, eigentlich sind die mir egal und ich habe kein Mitgefühl und echte Gefühle auch nicht. So, aber das
soll
ist
das
wahrscheinlich
auch ein bisschen diskreditieren, so im Sinne von, sie hat viele Männer oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, ehrlicherweise.
Ich glaube, es ist eher der Versuch, was zu beschreiben, dass Männer bei ihr einfach nicht im Zentrum stehen. Und das ist was Ungewöhnliches, ne? Männer sind da einfach nicht das Zentrum der Geschichte und können halt gehen oder gehen gelassen werden und die Welt bricht trotzdem nicht zusammen. Und das widerspricht ja ganz doll allem, wo Frauen oder viele Frauen, was denen noch so eingeredet wurde oder implizit und in Filmen
Stimmt.
und so.
Guter Gedanke.
Naja. So.
Ja, also.
Haben wir die Folge.
Wilde Folge, aber mit vielen Ratschlägen. Ich finde, hier Service Podcast.
Hat geliefert.
Haben wir, finde ich. Würde ich sagen.
Nächste Woche kommt die große Reise.
Wie ich immer nie weiß, worum es geht.
Die große Reise? Naja, ich kann ja, es wird einen Zug geben und auch einen
Pickel. Jetzt weiß ich, worum es geht.
Dann
okay,
weißt du Bescheid,
alles klar.
Ne?
Bin wieder da. Bin wieder drin. Ja, gut. Doch,
Super.
Hast recht. Geil. Dann würde ich sagen, hören wir uns, wie du schon sagst, nächste Woche. Und
danke fürs Einschalten.
Kommentiert. Bitte wieder, gerne.
Kommentiert alles. Wir haben jetzt gar keinen Arbeitsauftrag, aber ich glaube, ihr kriegt das auch so hin.
So ein, zwei Sachen waren, glaube ich, mit dabei, aber ja. Aber wie gesagt, einfach gerne auch hinterlasst ein Blümchen, ein Marienkäfer oder eine Biene.
Ja, das macht doch mal. Also wenn ihr nichts wisst, was ihr schreiben wollt, dann postet einfach einen Marienkäfer oder die Biene.
Ja, das ist schön.
Und ich gehe jetzt runter in den Späti und meine Manolos abholen. Und die Geschichte dazu gibt's dann vielleicht auch später.
Sehr gut.
Okay, dann danke euch fürs Einschalten.
Tschüss.
Macht's gut. Bradshaw Club ist ein Podcast von Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Text, Schnitt und Produktion Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Grafische Gestaltung Jana Linder. Musik Johannes Meyerhöfer und Judith Rauwald.